Zero.
Midakiwita. Radio Talk Speak Talk.
What are you doing, Dave?
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radetux Binärgewitter Ausgabe 3 mit dem Titel Arbeiten in Hackerspaces. Also es geht heute um Hackerspaces und wir sind auch in einem, nämlich im Stuttgarter Hackerspace, dem Checkspace. Und eigentlich hatten wir ja vor, für die dritte Ausgabe mit unserem IT-Security-Thema weiterzumachen, müssen da aber erstmal einmal pausieren und wollten euch jetzt diese Ausgabe hier dazwischen schieben, weil sonst wäre dann eine zu lange Pause gewesen. Wir haben es einfach nicht geschafft. Kommt aber im, naja, August,
Oktober,
November. Irgendwann kommt ihr auf jeden Fall die dritte oder die vierte Ausgabe dann zum vertieften Thema IT Security. Haben wir nicht vergessen, machen wir auf jeden Fall noch. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, zu Hackerspaces. Und dazu sind heute dabei Hades.
Hallihallo.
Hallo. Jan.
Hallo.
Felix.
Hallo.
Flydi.
Hi.
Und ich als Moderator, mein Name ist Ingo. Und ihr kennt die meisten Leute wahrscheinlich schon aus anderen Radetux-Sendungen. Also Hades, Felix und Flydi gehören ja schon ein bisschen zum Inventar. Jan ist ja auch im Hackerspace in Stuttgart und den haben wir jetzt auch mal gecached, um hier die Folge aufzunehmen. Und vielleicht, Jan, fangen wir mit dir an. Vielleicht kannst du mal erstmal kurz sagen, weil du quasi in Anführungsstrichen der Neue hier bist. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin?
Ja, sollte eigentlich schneller sein, weil ich bin ja schließlich gecached. Also, ja, was mache ich? Ich bin im Hackerspace hier. War an der Gründung der ganzen Geschichte mit beteiligt im richtigen Leben. Bin ich Lehrer für Informatik und habe mich jetzt, um auf das Thema zu beziehen, jetzt für meine Diplomarbeit mit Lernen im Hackerspace beschäftigt. Weil ich denke, hier passieren sehr interessante Dinge. Hier gibt es einfach eine spannende Art, wie gearbeitet wird. Man lernt viel dabei auf eine, sage ich mal, sehr angenehme oder sehr nachhaltige Weise, und zwar Dinge, wo andere Leute ziemlich vor zittern. Ich merke es, die Gegenvariante im Unterricht muss ich jetzt Leuten Dinge beibringen, das, was eher so ein bisschen widerständig wäre, wie zum Beispiel Programmieren, was hier ganz anders laufen könnte. Damit habe ich mich beschäftigt und das ist auch so ein bisschen mein Interesse hier im Hackerspace. Ja.
Was hat dich zu diesen Hackerspaces gebracht?
Zum Hackerspace insgesamt.
So das reine Interesse an Technik oder wie bist du überhaupt darauf gekommen?
Ja, also an Technik interessiert bin ich schon länger. Also mich habe zum Hackerspace zwei Dinge gebracht. Einmal der Neusser Computer Club. Das war eine Art Hackerspace früher in Neuss, wo ich eigentlich herkomme. Sowas habe ich dann hier gesucht und nicht gefunden. Und dann habe ich aber von 2004 bis 2006 im Computer Clubhaus Esslingen gearbeitet. Das war so eine Art Computerjugendhaus. Und das war auch wieder sowas Ähnliches, also ein Raum, wo sich Technikinteressierte treffen können und gemeinsam an Projekten arbeiten oder Dingen lernen oder sich gegenseitig Sachen zeigen. Das fand ich ziemlich klasse, musste aber aufgelöst werden, das Ganze, weil nach der Projektdauer von 9 Jahren irgendwann mal einfach Schluss ist, und das hat mir dann immer so ein bisschen gefehlt, so dass ich dann geschaut habe, später im Hobbybereich, ob man sowas nicht starten kann. Und dann wurde ja vor 1,5 Jahren hat sich dann so eine Initiative getroffen, den Stuttgart einen Hackerspace gründen wollte. Dann habe ich nachgeguckt, was es ist, habe festgestellt, finde ich gut, mich daran beteiligt und jetzt bin ich hier.
Okay, klingt gut. Hades, wie bist du hierher gekommen zum Hackerspace in Stuttgart?
Ich bin selber schon längere Zeit Mitglied in der Seabase in Berlin, auch im Hackerspace. Schon ein bisschen älter, gibt es glaube ich 15 Jahre. Ich war dann am Chaos Communication Congress vorletztes Jahr. Und da gab es ein Hackerspaces Dinner und dann habe ich mich da im Wiki eingetragen und war ganz lustig. habe ich hingeschrieben, ja, ich bin von der Seabase, aber ich komme aus Stuttgart, also habe ich als Stadt Stuttgart reingeschrieben und dann gab es die Seite im Wiki schon, also im hackerspaces.org Wiki. Und dachte ich, wusste gar nicht, dass es hier einen Hackerspace gibt, klicke ich da drauf und dann oh, in Gründung und dann bin ich da mal vorbeigeschneit auf einem der ersten Planungstreffen im neuen Jahr dann und plötzlich war ich bei der Gründungsveranstaltung dabei.
Okay, was machst du so im richtigen Leben?
Ich bin Anwendungsentwickler und schreibe Bildverarbeitungssoftware.
Hast also auch ein Interesse an Technik? Und,
ja, kann man so sagen. Also hier mache ich eher so Hardware und im Berufsleben mache ich Software. Mhm.
Felix,
ja.
Wie bist du hierher gekommen?
Also ich muss ja sagen, ich war nicht so aktiv bei der Gründung, dafür war ich umso aktiver dann danach. Nein, Quatsch, ich war eigentlich gar nicht aktiv, sondern bin immer nur hier.
Felix war auf einmal da.
Genau, tatsächlich war es so, ich habe das auch gesehen, es gab einen Hackerspace hier in Stuttgart, der war auch gerade noch in der Gründung. Ich habe halt davor schon mal davon gehört, dass es sowas gibt. Davor war ich beim Chaos Computer Club Treffen hier in Stuttgart, das hat mich tatsächlich nicht so überzeugt. Das waren andere Themen, die da angesprochen werden. Mehr Soziales und nicht,
also
nicht
so, so gesellschaftspolitisch.
Genau, gesellschaftspolitisch in die Richtung. Und nicht daran, wo ich eigentlich immer noch dran interessiert bin, so Technik und wie funktionieren Sachen, wie überredet man was anderes zu machen, als es eigentlich vorhat zu tun.
Also eher hardware-technisch oder?
Also tatsächlich ist Hardware und Software gar nicht so weit auseinander. Das eine ist halt fest irgendwann und das andere kann man halt danach noch patchen. Das ist meine Definition von Hardware und Software. Genau, ich habe das halt auch hier mitbekommen, wollte dann tatsächlich auch mal zum Planungstreffen hin und dann so, oh, weiß auch nicht, die ganzen Leute kenne ich alle gar nicht. Bin dafür dann, nachdem ein Raum feststand, sofort hergekommen, fand es super cool.
Ich glaube, das war so das zweite Wochenende, genau. Nachdem wir den Raum bezogen hatten.
Genau.
Da war noch kaum was da.
Ja, aber das ist dafür was schon genauso awesome, wie es jetzt ist.
Ja, wir haben angefangen, irgendwelche OpenWRT-Router zu hacken und so, das war schon ganz lustig.
Genau, und dann haben wir angefangen, mit irgendwelchen Mesh-Netzwerken rumzumachen.
Ja. Okay, aber wir wollen jetzt nicht gleich auf die Projekte alle eingehen.
Nee.
Flydi, wie bist du hierher gekommen?
Ich bin hierher gekommen, ich habe mich schon eine Weile für Hackerspaces interessiert, seit ich mal auf dem Kongress das Panel dazu gesehen habe. Und da mal so einen Podcast zugehört habe, dass es das gibt und was man da so macht und so, hat mich alles immer interessiert. Habe dann so in semi-regelmäßigen Abschnitten immer mal im Hackerspaces-Wiki geguckt, ob es da was für Stuttgart gibt. Und auf einmal ist da ein Eintrag aufgetaucht. Da habe ich gedacht, oh, interessant. Habe das dann immer so von Weitem ein bisschen verfolgt. Und eines Tages im Oktober 2010 hat dann ein Kumpel von mir gemeint, der wilde Momo, den hier vielleicht auch Leute kennen, da ist jetzt Gründungsveranstaltung, lass uns doch da mal hingehen. Und dann sind wir da hingegangen und dann war ich Gründungsmitglied und seitdem bin ich hier hängen geblieben und komme nicht mehr weg.
Gut, okay. Das Lustige war, es waren 23 Leute, ne, bei der Gründung.
Ja, richtig. Ja, richtig.
Bei der Gründung, genau.
Genau.
Ja, jetzt seid ihr schon wesentlich mehr. Und was war der Grund, weswegen du dich jetzt hier dem Hackerspace angeschlossen hast? Hast du gesagt, ja, okay, nette Veranstaltung, bleib ich mal hier? Oder?
Also ich fand das Konzept an sich ziemlich interessant. Ich bin ja eh selbst Informatikstudent, habe dann irgendwie auch so ein bisschen Leute gesucht, mit denen man mal coole Projekte machen kann, die ich dann hier auch gefunden habe. Und daher hat mich das Ganze schon ein bisschen interessiert.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon Hackerspace erwähnt. Und ihr habt schon gesagt, das ist irgendwie ein Raum. Aber vielleicht können wir mal...
Wir sitzen drin.
Genau, wir sitzen jetzt hier gerade drin, wir podcasten von hier. Aber vielleicht können wir mal so ein bisschen erklären, ja, was sind Hackerspaces eigentlich? Vielleicht ein bisschen aus der Geschichte raus und dann natürlich hier zum Stuttgarter Hackerspace. Hades, du hast gesagt, das gibt es schon ganz lang irgendwie.
Ja, also das Prinzip ist eigentlich nichts Neues. Was jetzt so kam, war... so Ende 2009 mal so die Namensgebung, dass man das Ganze halt wirklich globale Hackerspaces nennt. Vorher waren das eigentlich eher so, ja, Grüppchen Interessierter, zum Beispiel die Chaos-Treffs und die Airfars vom Chaos Computer Club gibt es hier in Deutschland, ja. In vielen größeren Städten, die haben auch Clubräume. Mhm. Die laufen eigentlich unter dem Topic Hackerspaces. Es gibt im weitestgehenden Sinne sind Modellbauclubs Hackerspaces. Also einfach ein Ort, wo man irgendwie hingeht, sein Sofa hat, eine Mate trinken kann, Strom hat, Internet, Dach über dem Kopf.
Also ich meine, ja, und vor allem Leute mit ähnlichen Interessen. Genau, also Leute, das war mir ja das Wichtigste.
Das ist tatsächlich okay. Das Wichtigste am Hackerspace, ja. Finde ich jedenfalls. Also es ist cool, wenn man Sachen da hat, aber erstmal müssen die Leute da sein, mit denen man diese coolen Sachen auch machen kann tatsächlich. Ja.
Also was weiß ich, selbst Leute, die sich früher getroffen haben und gebastelt haben und den gemeinsamen Hobbyraum hatten, könnte man so als Vorgänger von Hackerspaces bezeichnen. Also was weiß ich, Modellbau-Freaks, ja. Die sich in einem Hobbyraum getroffen haben und da gebastelt haben ohne Ende.
Genau, das ist einfach ein bisschen höher skaliert. Mit mehr Leuten macht es mehr Spaß und zusammen kriegt man bessere Dinge gebracht und ja.
Okay, was ist jetzt das Besondere, dass man einfach mehrere Leute hat, oder wie?
Ja.
Ja, und ich denke auch so, dass, also ich meine, in den Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, so Modellbau und so Geschichten, ist auch sehr viel, treiben sich wahrscheinlich auch sehr viel technikaffine Leute rum, aber bei uns sind es tatsächlich halt auch Leute, die sich viel mit Computern und mit Software und mit IT-Sicherheit und mit allem Möglichen, also mehr in die Richtung beschäftigen und weniger so jetzt in nur diesen speziellen Bereich Modellbau reingehen. Also ist halt relativ breit gefächert und jeder, der irgendwie Technik interessiert ist, kann hier irgendwie seine Projekte machen und wird dabei unterstützt und so weiter.
Ja, aber muss es denn mit Technik zu tun haben? Also wenn jetzt jemand sagt, er will hier Flugzeuge bauen oder so, wäre das dann Technik?
Ist doch auch
Technik.
Das ist doch auch Technik.
Das ist im weitesten Sinne schon passiert.
Ja. Also ich denke, was das Ganze ganz gut beschreibt, man kann in dem Sinne von einer gewissen Art von Technik oder von Hackerkultur sprechen. Also es gibt, sage ich mal, wenn man sich das als großen Kreis vorstellt, von wo mehrere Interessen drin versammelt sind, da gibt es halt so ein paar Gemeinsamkeiten. Also ich sage jetzt mal, ein neugieriger, ergebnisoffener Zugang zu technischen Dingen. Das ist hier zum Beispiel etwas, was ein zentrales Element von so einer Hackerkultur ist, dass man sich im Unterschied zu, solchen Leuten, die, sage ich mal, eher rein an der Verwendung oder an der Reparatur von Dingen interessiert sind, die würden da nicht so ergebnisoffen dran gehen. Und das profitiert natürlich enorm davon, dass wenn man jetzt selber eben diesen Zugang zu Technik hat und dann andere Leute trifft, und zwar zu sehr vielen Zeiten, dass das eine sehr spannende Sache ist. Also ich habe mich ja auch ein bisschen mit der Geschichte von der Literatur von Hackerspaces beschäftigt, und im Prinzip sind wir ja die so ein bisschen eine Fortführung von solchen Hacker-Treffen. Also es gibt ja auch, wie bei allen anderen Hobbys, gibt es so Wochenendtreffen, wo man sich verabredet an einem festen, zu einem festen Raum mit viel Zeit im Gepäck, mit, sage ich mal so, grob umrissenen Themen, mit denen man sich beschäftigen möchte. Da gibt es Workshops, da gibt es irgendwie Themen, da gibt es aber auch das Element von Abhängen oder einfach kulturelle Geschichten, Film gucken oder dann doch wieder ein paar Stunden an was hacken. Und Hackerspaces sind eigentlich die Verständigung von solchen Sachen. Also das geht länger als ein Wochenende, ja. Und das nimmt meiner Ansicht nach auch umso mehr Fahrt auf, umso mehr Leute da sind, weil umso mehr Leute da sind, umso mehr Leute sind zu verschiedenen Zeiten da. Weil kleinere Vereine, die haben dann meinetwegen einen festen Termin die Woche, so Donnerstagabends, dann keine Ahnung, was für ein...
Trifft
man sich und dann ist
baut, bastelt, trinkt ein Bier zusammen und...
Genau, aber dann ist der Donnerstagabend, geht es mal, sage ich mal, für Berufstätige so von, sagen wir mal, 7 Uhr bis 11. Da ist noch Essen dabei und dann ist wieder rum. Und der Space ist hier quasi das Ganze noch mit mehr Zeit und weniger synchron.
Okay, ja. Das heißt also, man kann hier eigentlich, oder im Idealfall könnte man in diesen Raum immer kommen, weil immer Leute da sind und man, egal welche Uhrzeit es jetzt ist, findet man hier Leute vor, mit denen man sich austauschen kann.
Genau. Das ist der Idealfall, ja.
Aber das ist nicht in allen Hackerspaces so.
Nee, ich denke, das hängt ganz stark davon ab, wie groß die sind. Mhm. Also es gibt auch welche mit, ich sag jetzt mal,
10 Leuten.
Leuten, und davon sind vielleicht 3 öfter da. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich mit der Anzahl der Mitglieder, dass mehr Leute zur gleichen Zeit da sind.
Okay.
Es gibt zum Beispiel ich habe ja vorhin gesagt, ich war früher im Neusser Computerclub. Den gibt es schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber es gibt einen Hackerspace in Neuss. Das ist so ein 15 Quadratmeter Zimmer. Und die haben, glaube ich, so 10, 15 Mitglieder, die sind wirklich nur, sage ich mal, Freitag, Samstagabend dazu gegangen und ansonsten halt nicht. Und bei uns mit halt immerhin über 100 Mitgliedern und fast 400 Quadratmeter Fläche mit mehreren Werkstätten, das sieht schon mal ein bisschen anders aus.
Wie groß ist hier der Hackerspace in Stuttgart?
Ja, also wir sind jetzt oder
120.
Also an Mitgliedern.
Mitglieder und
um die Quadratmeter. Ich sag mal 115 Mitglieder ungefähr. Das sind zahlende Vereinsmitglieder, also getragen wird der Hackerspace von einem Verein, der heißt Check e.V. Und ja, und dann gibt es hier dann was in andere sichtbare sind ja hier die Räume. Das ist insgesamt 360 Quadratmeter Fläche in ungefähr 8 Räumen.
Mhm. Ja. Davon ein großer, der
davon
so als
ein,
davon Lounge
ein,
oder sowas.
Ein oft großer offener Raum, das ist eine Lounge, also mit Sofas und gedimmtem Licht und Pflanzen. Dann gibt es eine Küche und dann gibt es noch einen großen Seminarraum, in dem wir gerade sitzen. Es gibt ein Rechenzentrum.
Ja, Rechenzentrum.
Da sitzen größtenteils große Rechentürme drin und manchmal auch Leute daneben. Mhm. Wir haben ein Elektroniklabor. Da kann man löten und Dinge verschmuggeln. Wir haben ein Media Lab, da kann man Videoschnitt machen und ähnliches.
Also Podcast. Das ist normalerweise Podcast. Auch der Raum, aus dem wir senden, wenn wir hier senden.
Genau, heute sind wir ein bisschen in einem größeren Raum.
Genau.
Ja. Jetzt hast du gesagt, hier gibt es einen Verein. Ist das typisch für so einen Hackerspace? Ich meine, man macht, wenn ich jetzt denke, 5 Leute, es macht ja nicht irgendwie Sinn, für 5 Leute extra einen Verein zu machen. Vor allem, wenn man einen Verein, glaube ich, erst ab 7 gründen kann.
Ja.
Wie ist denn so die typische Arbeitsweise, wenn wir jetzt mal bei Europa bleiben oder so, wie die sich organisieren?
Also ich glaube, man muss in der Tat sogar noch kleiner werden als Europa. Der rechtliche Hintergrund von sowas, der ergibt sich ja ab dann, wo man als Gruppe rechtlich agieren möchte. Und das ist, sage ich mal, schon relativ bald, also ich denke mal so ab 7 Leuten.
Ja, Raum mieten.
Sobald es einen Raum zu mieten gibt, muss natürlich jemand dafür unterschreiben. Und das ist, und deswegen haben meines Wissens nach alle Hackerspaces oder alle größeren Hackerspaces, die es gibt, haben irgendeinen Verein im Hintergrund.
Oder eine vergleichbare Rechtsform.
Vergleichbare Rechtsform.
Na gut, wenn sich mehrere Leute automatisch zusammentun, ergibt sich eine GbR, also das...
Ja, hier in Deutschland.
Ja.
In Deutschland zumindest. In anderen Ländern gibt es dann andere Modelle, man muss auch dazu nehmen, international hat dieses Hackerspace-Phänomen, gibt es quasi so ein Kontinuum von sehr gemeinnützig, also ich sage mal von wenig organisiert über organisiert gemeinnützig bis zu kommerziell. Mhm. Also es gibt auch Hackerspaces, die haben einfach einen das ist einfach ein, ich sage jetzt mal, profitorientiertes oder ein Dienstleistungs-Ding,
ja, also
die verkaufen Zeit.
Ja. Also als Beispiel würde mir da gerade so NYC Resistor einfallen. Die sind schon eher geschlossen. Da kommt man tatsächlich auch nur rein, wenn man von Mitgliedern eingeladen wird. Und die verlangen auch ziemlich hohe Mitgliedsgebühren und haben zum Beispiel auch sowas wie MakerBot Industries dann, hat sich da draus gegründet und verkaufen dann halt damit so diese 3D-Drucker, diese MakerBots und verdienen damit halt auch Geld.
Aber es gibt dann zum Beispiel auch bei Google gibt es ja auch einen Hackerspace und der ist dann ja komplett von der Firma gestützt. Also der unterstützt dann die Leute, die da auch coole Sachen machen wollen. Die haben da zum Beispiel eine Werkstatt mit richtig Hardware drin und so.
Da kommt man aber, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur als Googler rein.
Genau.
Da haben sie zum Beispiel, was ich jetzt weiß, die Fahrräder für Google Street View gebaut, wo sie halt im Auto nicht hinkommen.
Und da haben die auch diese Türme gebaut, wo die ganzen Kameras dran sind und so. Und man braucht da auch eine richtige Aufnahme und Tests und alles. Also das ist tatsächlich, selbst wenn man bei Google ist, nicht einfach da reinzukommen.
Nochmal zurück zu Deutschland. Also hier sind es meistens Vereine, die das tragen. Und es ist wohl eher nicht kommerziell, oder? Kann man das so sagen?
Also wir sind gemeinnützig, wir sind nicht kommerziell.
Ja. Okay, also der Hackerspace, also der Checkspace hier in Stuttgart ist sogar nicht, ist sogar gemeinnützig. Also man könnte die Sachen von der Steuer absetzen, wenn man Mitglied wird.
Spendet und zwar reicht.
Genau. Wenn man spendet.
Ja, aber ist, sage ich mal, in Deutschland, wenn es eher Vereine sind, dann ist es auch eher so nicht kommerziell. Ja. Also es ist nicht so wie
also
in New York oder sowas.
Also wenn es kommerziell wäre, dann würde sich auch eine andere Rechtsform als ein Verein
genau,
besser anbieten.
Genau.
Da wäre es eine also GmbH oder sowas.
Ja. Was es noch als Alternativmodell gibt, also es gibt ich sag mal, die Hackerspaces, also der Begriff Hackerspace ist ja durch nichts geschützt. Also es könnte sich theoretisch auch eine Fachschaftsgruppe Elektrotechnik an irgendeiner Uni einen Raum schnappen über die studentische Selbstverwaltung und das als Hackerspace betiteln und das wäre damit genauso einer. Und die haben dann in der Regel dann keine weitere Rechtsform dahinter. Also das geht auch und ich glaube, sowas gibt's auch.
Wäre das dann ein echter Hackerspace?
Das wäre ein Hackerspace.
Ja.
Also was macht den aus? Wirklich nur der Raum und dass es Leute gibt, die sich da treffen und da rumsitzen und basteln? Oder,
also,
oder weil das ist ja jetzt eine Uni und ein Verein, der mehrere Leute aufnimmt, ist ja schon nochmal ein Unterschied.
Man tut halt Dinge, die im weitestgehenden mit der Hackerkultur in Verbindung gebracht werden.
Aber egal, ob das jetzt an der Schule, an der Hochschule,
Hauptsache, du hast den Raum.
In einer Firma wie bei Google oder sowas ist, Hauptsache es ist ein Raum und es sind Leute, die sich gegenseitig irgendwie befruchten, irgendwas zu tun.
Hm. Er hat befruchtet.
Ingo wieder, sein Schelm.
Das war sicher erotisch gemeint.
Genau, das war erotisch gemeint. Wenn es jetzt ein Verein ist und ich hier mitmachen will, muss ich dann in den Verein eintreten?
Mittelbar, ja.
Das heißt, also ich kann mal 1, 2, 3 Mal reinschnuppern, aber wenn ich hier dann Projekte machen will, dann sollte ich auch in den Verein eintreten.
Genau. Also die Sache ist sogar die, ich denke, das muss man auch immer mal wieder kommunizieren. Das Ganze, was Sie hier machen, ist ja in dem Sinne jetzt keine, nicht als Dienstleistung gedacht, dass ein paar Leute sagen, wir haben so viele Ressourcen, dass wir sagen, wir tun das anderen ohne weiteres zur Verfügung stehen, sondern das Ganze basiert, sage ich mal, auch auf einem Solidaritätsgedanken. Und wenn man regelmäßig herkommt und hier Sachen mitnutzt, dann wird es natürlich auch erwartet, dass man sich sich mit den anderen dann solidarisiert und dann beteiligt. Genau.
Jo.
Das ist quasi so der Hintergrund.
Also genau. Und irgendjemand muss ja auch den Raum bezahlen und sowas.
Genau, das ist halt...
und das schön schnelle Internet.
Genau, weil die Infrastruktur, also Infrastruktur kostet einfach richtig Geld und man möchte das Ganze ja auch auf eine stabile Basis bringen, nicht, dass man kannnte früher mal eine Vereinigung, die haben zwar auch einen Raum gemietet, war ein anderer Kontext, aber bei denen war es wirklich so, bei denen gingen dann sonntags immer die Sammelbüchse rum, weil die nicht wussten, wie die Miete bezahlen sollen. Und das macht natürlich etwas unentspanntes Arbeiten. Und da, denke ich, gibt es einmal so eine rechtliche Infrastruktur, einen Verein, der da auch ein Stück weit das da verwaltet. Und dann, dem müssen dann halt Gelder zufließen. Und das sind momentan nur private Mittel. Also es gibt keinerlei öffentliche Förderung. Vielleicht kriegen wir mal welche, aber da kann man auch nie drauf bauen. Und da sollte man natürlich auch dazu beitragen, wenn man hier mitmacht.
Jo. Und es ist ja alles quasi in der Freizeit, es ist ja Hobby, muss ja auch irgendjemand alles organisieren. Und das ist ja ein Hobby quasi.
Genau.
Ja, also solange jemand die Miete zahlt und den Strom, ist alles Weitere eigentlich ein Selbstläufer. Man muss ein paar Mal hier und da schubsen und Dinge passieren dann einfach.
Gut, das ist ja immer so, wenn Leute zusammentreffen, das ist ja selbst wenn man eine WG aufmacht, muss man ja auch gucken, dass das irgendwie miteinander läuft. Jetzt gibt es ja auch so Coworking Spaces. Also Leute, die sich auch zusammen irgendwie eine Miete für einen Raum teilen und da zusammensitzen und Dinge tun. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Coworking Space und einem Hackerspace?
Also der erste offensichtliche Unterschied ist jetzt die Organisationsform. Also sobald sich ja Leute zusammentun, gemeinsam zu arbeiten, ist es ja per Definition was Kommerzielles, weil die wollen ja, sobald man seinen Lebensunterhalt damit oder verdienen möchte, ist es ja eine kommerzielle Veranstaltung. Das ist, denke ich mal, das Augenfälligste, wobei es gibt auch, soviel ich weiß, auch so Mischgeschichten zwischen Hackerspaces und Coworking Spaces oder dass sie teilweise im gleichen Gebäude sind. Ich denke, der klarere Unterschied ist halt der, dass man im Coworking Space auch sitzen kann und irgendwas anderes bastelt und als es was mit Technik zu tun hat. Ich kenne auch mal eine irgendwie meine Magisterarbeit in Romanistik schreiben oder sowas.
Na gut, aber das könnte man hier auch machen.
Das könnte man hier theoretisch auch machen, aber das würde man hier nicht machen. Weil man hier nämlich, weil das ja hier eher ein, sag ich mal, freie Zeit Charakter hat, also Leute sind hier und wollen Dinge mit dir tun, dann kannst du nicht, ist es schwieriger, sich in eine Ecke zu setzen und sagen, ich arbeite jetzt hier. Und Coworking Space ist hier, hat ja die Idee, du sitzt zwar mit Leuten in einem Raum, du kannst, sag ich mal, die Gesellschaft abrufen, aber du rufst halt auch den Raum ab und gibst dafür die Gegenleistung Geld und kannst dich ja dann darauf berufen, dass du hier arbeitest und dann in Ruhe gelassen möchtest. Ja. Und das ist einfach ein anderes Ziel. In Hackerspace kommst du nicht, weil du jetzt an etwas arbeitest und für dich sein möchtest, sondern kommst hin, sag ich mal, auch um zu socialisen, du kommst hin, um mit anderen Leuten Dinge zu bauen und ich sag mal, mit einem in der Regel geringeren Verwertungsinteresse. Und das, wenn ich irgendwas arbeite, wenn ich irgendwelche Aufträge habe, dann habe ich daran immer ein Verwertungsinteresse. Ich will da Geld für haben. Und das ist hier ja nicht so.
Aber ist das der einzige Unterschied? Also da einmal will man Geld verdienen, einmal nicht?
Genau, einmal will man Geld verdienen und dafür zahlt man halt jemand anders für diese Dienstleistung. Und das wäre dann Coworking Space. Und Hackerspace ist, man möchte Räume mitnutzen, man möchte mit anderen Leuten zusammen was machen und beteiligt sich dann an den Kosten.
Also nach meiner Definition und die Leute, die ich auch kenne, die so in Coworking Spaces arbeiten, die machen das alle, obwohl sie eigentlich auch von daheim arbeiten könnten, weil sie halt nicht so jetzt in der Einsamkeit der eigenen Wohnung arbeiten wollen, sondern auch mal ein bisschen beim Kaffee mit Leuten reden und so weiter wollen. Aber die machen das jetzt nicht, weil sie sich jetzt da privat für interessieren und sonst irgendwas, sondern weil sie tatsächlich hier ihr täglich Brot mitverdienen.
Also stimmt, du arbeitest ja ab und zu mal in einem, ne?
Ja.
ja.
Also dann, was auch passiert, wenn man hierher kommt und was ganz Bestimmtes machen will, so ernstes Geschäft, ist bei mir bisher immer nach hinten losgegangen, weil dann irgendwas anderes viel interessanter war.
Ja, man wird auch relativ schnell abgelenkt, was tatsächlich auch gut ist, wenn man das in seiner Freizeit macht, weil man viel sieht und viel ausprobieren kann und auch so mal ergebnisoffen arbeiten kann, was ja eigentlich das Coole in so einem Hackerspace ist. Das ist allerdings nicht wirklich sinnvoll, wenn man dann irgendwie seine Brötchen mitverdienen will und dauernd von Sachen abgelenkt wird und seine Projekte wahrscheinlich nicht fertig
bekommt. Die meisten Leute kommen hier auch einfach hin, um Spaß zu haben und um halt irgendwie ihre Freizeit hier zu verbringen. Und wenn man was in seiner Freizeit machen will, also so geht's mir, dann will ich coole Sachen machen und dann will ich nicht irgendwie was Ernstes arbeiten, sondern halt neue Sachen kennenlernen, irgendwie Wissen weitergeben und von anderen lernen.
Und die können halt auch mal schief gehen.
Genau, und das ist halt kein Problem, weil in deiner Freizeit, wenn du jetzt Geige spielst, dann geht's halt auch die ganze Zeit schief und
ja, so freuen sich die Nachbarn und genau hier lachen dich dann halt Leute aus.
Genau, hier lachen dich Leute aus, zu Recht auch. Dann.
Ja, und ich meine, wenn man dann halt mal eine Spielmaschine tötet, dann tötet man halt mal eine Spielmaschine.
Dafür haben wir noch einen.
Dafür haben wir ein Backup. Ist nicht mehr.
Nicht mehr. Doch, immer noch, aber ist kaputt.
Ja.
Wenn ich mich jetzt informieren will, ob es einen Hackerspace in meiner Nähe gibt oder so, dann habt ihr schon öfter mal eine Webseite erwähnt.
Genau, hackerspaces.org.
Ja. Da sind alle Hackerspaces auf der Welt aufgelistet.
Diejenigen, die sich da eintragen. Genau. Also das also ist
alle,
einfach
die da eingetragen sind, sind da aufgelistet.
Genau.
Und die erste Regel des Tautologie-Clubs ist die erste Regel des Tautologie-Clubs.
Genau. Also das ist quasi ein offenes Wiki, wo jeder seinen Hackerspace eintragen kann.
Gut, aber ich könnte da jetzt einfach mal reingehen, gucken, ich bin aus Hamburg oder so, vielleicht gibt es in Hamburg auch einen.
Bestimmt, ja.
Und
mindestens. Ja, und wenn es da noch keinen gibt, dann kann man da reinschreiben, ja, ich würde hier gerne einen gründen oder bei denen auf die Mailingliste schreiben oder ins IRC gehen oder einfach seine anderen lokalen Vereinigungen anquatschen, ob die nicht wollen. Mhm. Also es geht schneller, als man denkt.
Ich sehe gerade, in Hamburg gibt es 3.
Was habt ihr gesagt?
Einer davon ist der Chaos Computer Club, den haben wir auch schon mal erwähnt.
Genau.
Was ist jetzt?
Den Attraktor gibt es noch.
Genau, und Palo Altona.
Ja, hallo Altona.
Aha, so schön. Altona. Okay, aber CCC, Hackerspace bringt man immer so ein bisschen in Verbindung, aber ist nicht das Gleiche, oder doch? Oder
nö, das Gleiche nicht, aber es ist, wie gesagt, alles in der Hackerkultur und der richtige, man kann gerade eigentlich schon sagen, Hype in Bezug auf Hackerspaces hat angefangen auf dem Chaos Communication Congress Ende 2009, als es eben den Vortrag über die Hackerspace Design Patterns und dann auch noch ein Panel dazu gab.
Ja.
Und seitdem sprießen Hackerspaces weltweit wie die Pilze aus dem Boden.
Ja, wobei man kann da schon ein bisschen auf den CCC referenzieren, weil gerade so in der CCC in Berlin, da hat ja selbst auch ein Vereinsheim, was man im Endeffekt auch als Hackerspace bezeichnen könnte.
Genau,
CCC den gibt's schon lange, ja.
Der gibt's auch schon in Hamburg. Lang, ja. Genau, und auch bei mir in der alten Heimat gab es auch in Karlsruhe so einen Erferkreis vom CCC, Entropia e.V., und die haben im Endeffekt auch einen eigenen Raum und sind damit quasi auch einer der ersten Hackerspaces, so wie in Deutschland. Also lange bevor das mit dem Hype losging, haben die da schon Sachen gemacht.
Also es gab, was ich vorhin gesagt habe, mit dem neuesten Computerclub, ich weiß auch noch von einem anderen Mitglied, der kommt auch aus dem Rheinland, es gab, ich denke auch in den 80er, 90er Jahren vielfältige, wie auch immer geartete Technikclubs, die sich dann entweder um CCC entwickelt haben oder um eine Mailbox, also um BBS-System.
Genau,
wo ja, man die wo waren bevor halt es das nicht, Internet gab. Ja. Die waren halt nicht global vernetzt. Und das ist jetzt auch mit einer der Hackerspace-Aspekte, der mit dazugekommen ist. Also die wirklich aktive globale Vernetzung. Also wir haben hier auch schon mehrere internationale Besucher von anderen Hackerspaces gehabt, die einfach mal vorbeigeschaut haben.
Also ich glaube, was man da vielleicht erwähnen könnte, wäre 2007 die Hackers on a Plane-Aktion, wo dann mal ein Haufen Leute aus den USA, die sich dafür interessiert haben, die sind, glaube ich, erst auf die DEFCON gegangen, dann aufs Camp geflogen und von da aus mal durch Europa gezogen und haben sich dort Hackerspaces angeguckt.
Genau.
Und so ist das quasi auch von Europa wieder zurück in die USA geflossen. Da sind dann jetzt mittlerweile auch so ein Haufen Hackerspaces gegründet worden, die mittlerweile auch alle relativ erfolgreich sind.
Ja.
Also erfolgreich im Sinne von, sie machen coole Sachen.
Ja, sie machen coole Sachen, sie bekommen Mitglieder, sie sind in der Lage, ihre Räumlichkeiten zu finanzieren. Das würde ich jetzt schon mal als Erfolg von dem Hackerspace verbuchen.
Es hängt aber auch, glaube ich, immer sehr stark davon ab, wo du bist. Also bist du in der Großstadt, bist du in der Mittelstadt, bist du sogar auf dem Land. Dann wie groß ist der Einzug von Leuten? Ich glaube, und wie stark ist, sage ich mal, so eine eigene Identität? Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal den Raum Stuttgart anguckt, um uns herum ist ja erstmal nichts.
Ja,
und das nächste, kaum, das sind alles dann sehr kleine Städte und vieles zentralisiert sich dann auf Stuttgart hin. Und das nächstgrößere, wenn man so möchte, ist ja dann Karlsruhe.
Oder Mannheim.
Oder Mannheim. Ja. Und Mannheim ist ja nochmal eine
Ecke. Oder Ulm, aber Ulm ist auch schon
wieder. Ja, Ulm ist wieder Bayern. Ne?
Ja.
Und
naja.
Fast.
Ulm?
Ja, also Neu-Ulm ist in Bayern, aber Ulm ist
nicht
in Bayern.
Ja. Sorry.
Yes.
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen.
Genau, da ist es egal.
Ja, ist eh alles Bayern.
Ja.
Es gibt so noch Tübingen unten, aber wir haben so viele Mitglieder aus Tübingen, also da kann es auch nicht wirklich was
geben. Wir haben tatsächlich auch viele Mitglieder aus Ludwigsburg. Ja
Ludwigsburg,
Esslingen. Ja, du kommst auch aus der Gegend, oder?
Ja. Esslingen ist ja auch nicht so weit weg.
Also, ja, und ich denke, wir haben einfach den großen Vorteil, wir haben ein großes Einzugsgebiet von Leuten mit wenig Sachen, die außenrum abziehen würden. Das ist zum Beispiel im Rheinland anders. Da gehen die Städte, gehen ja wirklich große Städte direkt ineinander über. Also da geht ja Düsseldorf, Neuss in Düsseldorf über, Düsseldorf in Duisburg, das ist alles eine Linie. Und da sind die Teile dann eher kleiner, weil die sich dann viel eher verteilen.
Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch wesentlich mehr Menschen.
Ja. Ich weiß nur, der einzige einigermaßen große Hackerspace da oben ist der in Köln. Und die anderen sind eher so klein, sind eher so kleinere Teile.
Du meinst schon C4?
Ja.
Auch wieder ein Chaos Computer Club.
Ja.
Also an der Stelle ist es dann tatsächlich deckungsgleich. Ihr habt jetzt gerade schon mal diese Design Patterns angesprochen. Was besagen die oder was steht da so drin? Also wäre das jetzt eine Anleitung, um einen Hackerspace zu gründen oder?
Tatsächlich zu einem großen Teil ja. Also wenn man nach Hackerspace Design Patterns googelt, was ich gerade gemacht habe, weil ich sie nicht alle im Kopf habe, findet man gleich die relevante Seite auf hackerspaces.org im Wiki.
Ist bei uns in den Shownotes schon verlinkt.
Und da gibt es ein paar Obergruppen: Sustainability, Independence, Regularity, Conflict Resolution, Creative Chaos und das war's.
Creative Chaos?
Ja.
Sehr, sehr.
Also ich denke, diese Design-Patterns, die sind vor allem sehr wichtig, wenn man in der Gründungsphase und kurz danach ist, weil da geht's halt richtig los mit Diskussionen, da bilden sich Grüppchen, die dann irgendwie ihre eigene Meinung durchdrücken wollen und da gibt's Konflikte und es ist einfach mal gut, wenn man da sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Handvoll Regeln oder mehr als eine Handvoll, egal, und ich kann da reingucken, und kann mich mal da drin orientieren, was in anderen Hackerspaces bis jetzt schon funktioniert hat.
Wenn man schon eine Meinung hat, die man dann vertreten kann, ist natürlich einfacher, als wenn man sich für eine entscheiden muss in zwei Gruppen. Mhm. Und genau dafür sind solche Patterns halt da, dass man schon, schon die Möglichkeit hat, okay, das hat schon mal funktioniert.
Ja. Ich meine, man ist ja auch immer in der Lage, das Ganze für sich abzuwandeln, sodass es hier funktioniert. Wir hatten zum Beispiel im Check hier, als wir noch in der alten Location waren, ein Schlafverbot. Also, dass Leute quasi nicht dort schlafen durften, sondern irgendwie dann irgendwie angehalten waren, heimzugehen. Das haben wir dann irgendwann gelockert, weil wir gemerkt haben, das funktioniert so nicht ganz. Hatten wir bis jetzt auch keine Probleme, scheint in anderen Hackerspaces schon zu Problemen geführt zu haben. Sowas zum Beispiel. Okay. Also ich meine, man kann sich das ja dann immer für sich selbst noch anpassen und dann gucken, was funktioniert jetzt hier gerade im aktuellen Kontext und was nicht.
Das heißt, es ist so ein bisschen eine Guideline, wo Probleme, die auftreten könnten, schon mal beschrieben worden sind,
also,
man sich so ein bisschen orientieren kann.
Ein Professor von mir hat Design Patterns mal als Erfahrung in der Dose bezeichnet und ich glaube, das ist schon das richtige, der richtige Ausdruck dafür. Also man hat im Endeffekt schon Probleme gehabt, man hat sie auf eine gewisse Art und Weise gelöst und man hat dann die Lösung runtergeschrieben und deren Namen gegeben, damit man darüber reden kann.
Ja.
Und das kann man praktisch sowohl für Software als auch jetzt für Hackerspaces anwenden und auch für diverse andere Dinge. Ich meine, es gibt ja Design-Patterns. Design-Patterns stammen eigentlich aus der Architektur, also so Gebäude bauen und so. Und haben dann auch Einzug in Software und so weiter gehalten und scheinen auch für Hackerspaces gut zu funktionieren. Also ich finde das Konzept einfach eigentlich ganz interessant.
Aber es ist jetzt nicht die allumfassende Wahrheit. Also man könnte natürlich auch sagen,
die gibt's nicht.
Weicht davon ab oder man hat jetzt eine völlig andere Idee.
Genau, also es ist auch wie bei vielen anderen Design-Pattern so, es macht vermutlich auch keinen Sinn, alle, die es gibt, zu implementieren, sondern man benutzt halt das, was für einen jetzt gerade, also man benutzt ein Design-Pattern für ein Problem, was man gerade hat. Aber man versucht jetzt, liest die sich nicht durch und versucht jetzt alle anzuwenden. Ich glaube, das ist eher so. Also man nimmt das halt selektiv raus, was man da gerade braucht und wendet es für sich an. Und in den meisten Fällen funktioniert es tatsächlich auch.
Ja, es gibt zum Beispiel als Beispiel gibt es das Command-Pattern. Nobody does the dishes, your hackerspace looks crappy, no one seems to care.
Genau.
Was macht man dann? Man befiehlt den Leuten, den Arsch hochzureißen und hilft dann auch selber mit, essentieller Teil. So kann man aber nicht jedes Problem lösen.
Klar.
Aber das kann man so oft halt machen.
Ja.
Also aber mit vielen geht es, aber
es gibt halt Probleme, die man damit lösen kann.
Einfach. Aber gerade für dieses Problem, ein unterordentlicher Hackerspace, da hat der Jan, ich glaube, du warst das, oder?
Ja.
Mit dem random Aufräumen?
Ne, das war tatsächlich Haus.
Achso, dann war es Haus.
Das könnte man als Pattern noch reinschreiben.
Ja, das ist eigentlich eine Variation von dem Command-Pattern. Einfach zu einem zufälligen Zeitpunkt entscheidet jemand so, wir räumen jetzt eine Stunde lang auf und dann sind halt alle, die da sind, angehalten mit aufzuräumen eine Stunde lang und wenn die Stunde rum ist, dann lässt man sein Zeug liegen und macht weiter, was man vorher gemacht hat.
Und der Key ist, man räumt irgendwas zufällig auf, wo man gerade daneben steht.
Genau, wenn man irgendwas sieht, was man irgendwie jetzt aufräumen könnte, dann räumt man das gerade auf und hat zur Folge, dass dann danach der Space schöner aussieht. Und das funktioniert wunderbar und keiner hat eigentlich großartige Mühe, weil jeder halt ein bisschen was macht.
Es ist nicht optimal, aber es ist erheblich besser als vorher.
Ja, genau. Also
vorher sah es ganz unordentlich aus, jetzt sieht es
wenigstens. Nee, vorher war das große Problem, dass einzelne wenige alles machen mussten und der Rest halt relativ wenig gemacht hat. Und so kann man halt sagen, man kann das schöner verteilen.
Okay. Also wir optimieren an unseren eigenen Pattern im Moment gerade immer noch rum.
Genau.
Mittlerweile ist es ein Sonntagsevent. Und es wird ausgelost, wer was macht. Und es gibt verschiedene Tasks. Und das wird immer weiter optimiert. Jedes Wochenende klein wenig anders, klein wenig besser.
Genau.
Lernprozess. KVP.
KVP?
Nein. Ich erwarte, dass es durchaus mal wieder schlechter wird.
Was ist KVP?
Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
Ah, okay.
Bingo. Schön. So Asiatenproduktions...
Ja.
Zeugs. Hackerspace.
Hätte ich es nicht gesagt, aber gut.
ISO 9001.
ISO über 9000, ja.
Genau, ISO über 9000. Oh shit, das war noch gar nicht aufgefallen.
Ich glaube, das funktioniert gut bei Schrauben, aber bei Menschen funktioniert sowas immer schlecht.
Jetzt Hackerspace.
Auch Menschen kann man schrauben. Oh, auf Englisch.
Nein. Ja, dieses Kopf.
Frankenstein natürlich.
Ja,
diese Leute, woran schon. Denken
ja,
wir
ja,
denn wieder?
Also ich weiß nicht, was ihr vom Kopfkino
ist. Hackerspace besteht ja aus zwei Worten. Also den Raum, den Space haben wir schon geklärt. Also es muss einen Raum geben, weil sonst ist es kein Hackerspace. Das andere Wort Hacker ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Also viele denken dabei, ich weiß jetzt nicht, wie es den Zuhörern so geht, aber man denkt da oft an so, naja, Leute in komisch angezogen, die vorm Computer hängen und irgendwelche Webseiten hacken.
Ja, mit Top-Hats und Monokeln, solche Leute.
Ich müsste es tatsächlich letztens mal meiner Mutter erklären, was denn eigentlich ein Hacker ist.
Ja, was ist denn ein
Hacker? Da bin ich gespannt.
Ja,
genau. Erzähl mal. Also ich habe so erklärt, dass es im Grundlegend einfach kreative Menschen sind, die ein bisschen atypischen Umgang mit Technik pflegen und die auch mal an ihre Grenzen treiben und darüber hinaus.
Atypisch.
Ja, atypisch.
Was heißt das?
Das heißt nicht typisch.
Die benutzen also einen Toaster nicht nur, um zu toasten, sondern...
Sondern bauen den um, dass er vielleicht Darth Vader auf den Toast draufdruckt. Das wäre zum Beispiel ein cooler Hack.
Okay.
Also man nimmt einfach Dinge, nimmt sie auseinander, macht was Neues draus, macht vielleicht was ganz anderes draus und macht coolere Sachen draus. Und das Ganze halt auf eine kreative Art und Weise und man im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, typischen Benutzern unterwirft man sich nicht der Technik und macht, was die von einem erwartet und benutzt sie so, wie es gedacht ist, sondern man macht damit, was man will. Und wenn das nicht so tut, dann wird es passend gemacht, so ein bisschen.
Okay, okay. Hades hat sich da mal was überlegt. Kannst du deinen Text, den du mal formuliert hast, zu Hackern...
Was? Wo?
Du hast doch mal so eine Präsentation gehalten.
Genau, da das...
Den habe ich mir tatsächlich nicht überlegt, denn ich habe hier eine Karte, ja. Den habe ich von Wikipedia geklaut. Nein, ich habe ihn sogar gequotet.
Ah, sehr gut.
Unten drunter steht die Quellenangabe.
Ich glaube, also im Vortrag hast du
mal... Nein, ich habe ihn nicht geGutenberg, ich habe ihn tatsächlich gequotet. Ich zitiere einfach mal die Einleitung des deutschen Artikels zu Hackerspace. Das ist jetzt nicht Hacker, sondern Hackerspace. Ein Hackerspace von Hacker und Space, Englisch für Raum, oder Hackspace ist ein typischer, oft offener Raum und so weiter, bla bla bla. Ja. Macht eigentlich jetzt in dem Kontext wenig Sinn, das zu zitieren, weil es geht gerade um Hacker. Anyway.
Du hattest einen Vortrag über Hacker.
Nein. Mal.
Doch.
Du hast gesagt, du hast super lange gebraucht, um das zu überlegen.
In der Stuttgart 42 Party war das doch, glaube ich, oder davor.
Ich habe vielleicht super lang gebraucht, mich da reinzuarbeiten, aber es hat super schnell funktioniert, das wieder zu vergessen.
Okay, dann ist es weg.
Ja, es ist einfach weg. Ich vielleicht weiß gar auch, nicht, von was ihr redet.
Aber das
ist
Internet auch hat das bestimmt.
Ja.
Wir haben ja noch Vorträge.
Wenn wir es finden, packen wir es noch mit
in
die Shownotes hinein. Vielleicht bei dir wäre das jetzt so eher so ein Hardware-Hacker-Begriff, während ich ja, wie gesagt, gesagt habe.
Nee. Das, was ich gerade erzählt habe, das war jetzt mit das Beispiel mit dem Toaster, das war jetzt in dem Fall Hardware. Das kann aber genauso Software sein.
Also was wäre das dann? Also ich benutze mein Mail-Programm nicht, um E-Mails zu verschicken, sondern...
Ein Beispiel, was ich mal tatsächlich gemacht habe, was ich so als kleinen Hack bezeichnen würde, ich hatte mal so ein ThinkPad und das hatte so eine Lampe oben drin, die eigentlich die Tastatur beleuchten sollte. Die habe ich aber allerdings nie benutzt, sondern ich habe dann in meinem Java-Client mittels des Audio-Subsystems, bei dem man Kommandozeilenbefehle zum Abspielen von Audiodateien eigentlich angeben konnte, ein Skript eingebunden, was diese Lampe zum Blinken blinkt, wenn mich jemand in Java anschreibt. Das hatte dieses Programm und meine dazugehörige Software eigentlich nicht vorgesehen, das hat aber funktioniert. So, ja. Sowas zum Beispiel.
Okay, also das sind nicht unbedingt die Leute, die jetzt irgendwelche Computer im Internet hacken und die Seiten zu verunstalten. Die gibt es natürlich auch,
Ja, also
aber das sind
also jetzt es nicht gibt es gibt auch Leute, die sich einfach mal eine Software hier oder eine Hardware hier vornehmen und die auf Sicherheitslücken überprüfen, weil sie sich dafür interessieren. Aber die Leute, die jetzt in dem Umfeld hier sehe, die sowas machen, machen das halt entweder auf ihrem eigenen Zeug. Ja, eigentlich machen sie es.
Also sagen wir es mal so, unser Schwerpunkt liegt nicht im Bereich der kriminellen Aktivitäten.
Richtig.
Also wenn ich das nochmal, ich denke, der Grundansatz ist der gleiche. Also der Ansatz ist, was Felix vorhin auch meinte, Dinge auseinandernehmen, um zu wissen, wie sie funktionieren, um herauszubekommen, wie sie funktionieren. Sie sich überlegen,
was die Welt im Innersten zusammenhält.
Genau.
Vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber aufs einzelne Gerät mag schon eher. Das heißt, Dinge auseinandernehmen, zu gucken, wie ist gedacht, dass sie tun, was können sie vielleicht sonst noch tun. Und sag ich mal, dieses neugierige, experimentelle Verhalten auf alles anzuwenden. Mhm. Das kann natürlich bei dementsprechend moralischer Prädisposition dazu führen, dass man Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Aber im Prinzip ist das ja ein Verhalten, was immer geht. Und bei uns ist es ja einfach so, oder da kommt auch der da kommt auch der Begriff her. In der Literatur wird zum Beispiel als erste Gruppe, die sich selber als Hacker bezeichnen, Leute, die in den 60er Jahren einem Modellbauclub am MIT angehört haben. Das war der
MIT Railroad
Model Club. Genau, so Tech Model Railroad Club. Genau. Also die haben wirklich Eisenbahn gebaut, so richtig schön mit Häuschen, mit Bäumchen und einer Bahn, die da rumfährt. Und da gab es zwei Gruppierungen. Die einen, die haben sich um die Häuschen gebastelt, den Rasen grün gepinselt.
Und die Happy Little Trees.
Genau. Und dann gab es die andere Gruppe, die sich mit dem beschäftigt hat, was sich unterm Tisch abspielt. Nämlich die Verkabelung von dem Kram.
Ja, und auch später dann so ein bisschen Software, um dann Weichen zu steuern, so Geschichten, oder?
Genau. Und wenn man sich das mal vorstellt, 60er Jahre, viel Draht, viel Kabel, viel Strom. Und wenn man sich dann mal überlegt, wie Computer in den 60er Jahren aussahen, genau, das war so ähnlich. Und quasi bei diesem Modellbauen ging es auch darum, immer ausgefuchstere Schaltungen oder interessantere Dinge mit den Bahnen zu machen. Und genau dieses Verhalten oder dieses Modell haben die dann halt auf Computer angewendet, auf halt diese riesen raumfüllenden Maschinen, die halt damals vorhanden waren, und das diese Herangehensweise gibt's halt immer noch. Ja. Das ist genauso wie man, ich habe das neulich mal in einem, ich glaube in einer Dokumentation über Computerspiele mitbekommen, dass eigentlich schon immer Leute, sobald an Computern, also bei allen Computerprojekten, also auch da, wo Leute noch in den 70er Jahren an diesen riesen raumfüllenden Maschinen gearbeitet haben, es immer irgendjemand gab, der dann ein Spiel drauf gebaut hat.
Ja, also tatsächlich ist es auch so, dass das eigentliche Unix aus so einem Tatendrang raus entstanden ist, weil die Leute, die haben sich einfach auf irgendeinem Großrechner, für den man tatsächlich dann noch für Rechenzeit Geld bezahlen musste, haben die sich angefangen, Spiele zu schreiben, und das wurde ihnen dann von Vorgesetzten untersagt, weil das kostet ja alles Geld, und dann haben sie sich irgendwie so einen älteren Computer genommen und dann angefangen, damit sie da drauf Spiele laufen lassen können, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, und so ist tatsächlich damals auch Unix entstanden. Also, ich denke, das ist einfach, also dieser Tatendrang, dieses Rumspielen und was ausprobieren wollen, das ist einfach immer schon seit jeher so Grundbestandteil der Hackerkultur.
Mhm. Okay. Ja. Also ich finde auch, dass man zwischen Software und Hardware nicht so den großen Unterschied ziehen muss, weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Hardware ist eigentlich nur manifestierte Software. Und wenn man mit dem Gedanken rangeht, dann sieht man das auch nicht mehr so eng, dass man sagt, ja, okay, die einen machen halt irgendwelchen Hardware-Kram und die anderen machen irgendwas mit Software und die sind komplett anders, sondern das ist eigentlich alles beides komplett sehr, sehr ähnlich. Das eine lässt sich halt schlechter debuggen.
Das stimmt allerdings.
Und wenn man das als Grundgedanke sieht, dann versteht man auch mehr, warum so ein Hackerspace so gut funktioniert. Weil die Leute einfach ähnliche Interessen haben. Und wenn das nun Hardware ist, wo man rumlöten kann, oder ob man Software debuggt, das ist halt für mich jedenfalls ziemlich ähnlich.
Ich denke auch, es ist weniger relevant, was man denn jetzt tatsächlich tut, sondern wie man da rangeht.
Mhm, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist auch mit einer der großen Unterschiede, wenn man jetzt hier an Arbeiten im Hackerspace denkt. Ja. Hier ist halt alles sehr ergebnisoffen, was das Neudeutsch ist für, also scheißegal, ob du nachher was Funktionierendes hast.
Genau.
Sondern hier geht es halt wirklich nur um den Weg. Mhm. In großen, also für viele Sachen geht es einfach nur um den Weg, hier irgendwas auszuprobieren.
Ja.
So, ich wollte schon immer mal mit Programmiersprache XY irgendwas schreiben.
Ja.
Hat mir dann nicht gefallen, habe ich aufgegeben. Ich wollte schon immer mal löten, habe mir einen Finger verbrannt, habe ich aufgegeben.
Ja, oder einfach weitergemacht. Ja. Ich meine, oder ich habe gesehen. Ich
habe unendlich viel Zeit damit das aufwenden.
Ja. Oder ich habe gesehen, Leute machen Sachen, die ich vorher noch nie irgendwie interessant gefunden habe, sehe aber, was die damit machen und will es dann auch können und gucke mir das dann mal an und arbeite da halt mit.
Ja, und wenn man das halt jetzt hier so arbeiten im eigentlichen Sinne, wie es jeder im Kopf hat, so ich gehe da morgens um 8 oder 9 hin, krieg da irgendwie Geld und dann tue ich Dinge bis um 5 und gehe dann wieder heim.
Mhm.
Da hat man halt einen Chef im Nacken, der einem irgendwie, oder ein Kunde, und er kloppt dich, wenn du deine Deadline nicht einhältst.
Ja, und das sind quasi auch Ergebnisse gewünscht.
Genau.
Und nicht unbedingt offen.
Also hier sind für viele Sachen die Ergebnisse einfach optional. Und wenn was rauskommt, ist es dann umso cooler.
Ja. Genau. Also, und ich muss halt auch sagen, hier muss das jetzt nicht unbedingt irgendwie nur Technik sein. Also wir hatten auch schon Leute, die gekocht haben. Wir hatten Leute, die sich mit anderen Dingen beschäftigt haben. Wir haben Leute, die jetzt irgendwie Go gelernt haben zusammen. Also das muss jetzt nicht unbedingt zwingend Technik sein. Also
das Spiel und die Programmiersprache.
Sowohl als auch.
Oh ja, Go.
Aber okay. ich hab jetzt in dem Kontext tatsächlich eher das Spiel gemeint.
Das mit diesem schwarzen und weißen.
Genau. Das mit den Linsen.
Ja. Kochen,
ja.
Random Cooking.
Oh. Unter anderem, sollen wir Random Cooking erklären?
Ja, erklär mal bitte Random Cooking. Also ja, man kann selbst mit Kochen also Spaß haben.
Die tatsächliche Anleitung ist ja immer so, ja, und das ist unsere Spülmaschine, die alte ist gestorben und es hat damit angefangen, dass der Computer gekocht hat.
Ja, genau so.
Finde ich tatsächlich
eine gute Einleitung. Haben du und TV ja damit angefangen. Ja, ich bin also, ja da erst dazugestoßen später.
Genau. Also die Idee war,
der Computer hat angefangen.
Wir können ja nicht kochen, aber der Computer kann ja eigentlich alles und der kann ja mindestens
auch könnt nicht kochen.
Nee, Moment, genau.
Wir können TV tatsächlich kochen, wir konnten uns nur nicht darauf einigen, was wir denn kochen sollen. Und da haben wir dann überlegt, das könnten wir jetzt eigentlich den Computer entscheiden lassen.
Genau, der Computer kann doch einfach mal sagen, was wir kochen sollen und dann machen wir das. Und dann haben wir ein Rezept genommen, haben dann alle Substantive, also alle
Zutaten.
Alle Zutaten haben wir ersetzt. Mit den Übergruppen, zum Beispiel haben wir irgendwie Zwiebeln und dann sagen wir, okay, das ist
Wurzeln.
Oder wir haben irgendwie, was war da noch? Ach, Gewürze, genau, es gab halt zig Gewürze und dann haben wir halt.
Ja, oder sowas wie
Nudeln.
Oder sowas wie jetzt im speziellen Olivenöl war dann halt Fett.
Fett, genau, das war Fett. Und das war auch keine gute Idee, dieses Fett auszutauschen. Aber der Computer hat entschieden und das haben wir so gemacht. Wir haben einen Zufallsgenerator genommen, sind in den Supermarkt gegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt Gemüse. Und dann hat der Zufallsgenerator gesagt, 8. Und dann haben wir bis 8 gezählt, haben das Gemüse genommen und in unseren Einkaufskorb getan.
Ja, und das war dann so im Supermarkt, als wir dann rausgekommen sind, haben wir gedacht, oh mein Gott, was haben wir getan?
Was hat der Computer getan?
Erzähl doch mal, was für Zutaten ihr hattet und sagt dann,
also wir haben,
was
es wir haben eine.
Hast du, da sollte mal was fertig werden.
Ja, ich habe da.
Wir haben da ein Protokoll
tatsächlich. Ich habe da mal ein Protokoll vorbereitet.
Also weil alles ist Science.
Ja, ich erinnere mich irgendwie, ja, ganz wichtig, hier ist alles for Science, sprich, es
wird protokolliert. Also, wir haben einfach ein Rezept für Lasagne genommen.
Ah, jetzt hast du es gesagt.
Nee, also, das war auch random Lasagne.
Das war tatsächlich ein Rezept für Lasagne. Und haben dann halt, ich glaube, was wir konkret genommen haben, das muss ich noch aus den Bildern rausziehen. Wir haben jetzt zum Beispiel statt Milch hatten wir Bananensaft. Oder für die Lasagne statt Hackfleisch hatten wir halt Schweinegulasch.
Und oder statt Nudelplatten
waren statt Nudelplatten hatten wir Suppennudeln. Hochzeitssuppennudeln.
Hochzeitssuppennudeln.
Und
Gemüse war Salat?
Oh, das
Gemüse
war. Es waren verschiedene Salate tatsächlich. Also ja, verschiedene Arten von Gemüse.
Also wir
der eine war Kopfsalat.
Eingelegte Peperoni.
Das zweite war, was waren da noch drin? Da waren.
Kohlrabi.
Kohlrabi war noch drin, genau. Und noch ein anderes.
Sojasauce war noch ein Zutat.
Sojasauce war
Sauerteig.
Ja, zum Beispiel
für Verdickungsmittel.
Als Verdickungsmittel haben wir Sauerteig verwendet.
Ja. Die spannende Frage am Schluss: Habt ihr das gegessen?
Ja.
Und,
es war, nichts übrig. Es wurde alles gegessen, ja.
Ja. Und der Rest hat die Geschirrspülmaschine
gegessen. Der Rest hat jemand in die Geschirrspülmaschine geworfen und danach hat
die Geschirrspülmaschine so om nom nom. Und dann war sie tot.
Also die Geschirrspülmaschine hat es nicht überlebt, aber ihr schon?
Ja, ansonsten würden wir hier nicht sitzen,
richtig. Und es ging auch allen gut danach.
Ja, also es hat tatsächlich auch geschmeckt. Es war echt interessant, weil wir haben dabei tatsächlich auch viele Sachen gelernt.
Also wenn du keine Lasagne erwartet hast, war es sehr gut. Ich war ja geschockt, weil ich habe noch vom Vortag noch so ein bisschen Parteireste zusammengewürfelt. Das war dann ordentlich gekocht. Und da war am Ende noch was über. Lasagne war weg. Da war ich dann schon ein bisschen getroffen.
Ja. Was man dazu sagen muss, zum Schluss, als das alles fertig war, hat es nach Bananengulasch geschmeckt, vielleicht. Mhm. Und das beschreibt es relativ gut. Was schon echt übel war, war der Austausch von Öl in Butterschmalz. Das war schon, schon interessant.
Also ich zitiere mal unseren Mitkocher: Alles riecht nach Butterschmalz.
Ja. Das war tatsächlich interessant, aber der Computer hat entschieden.
Achso, Wein hatten wir noch drin.
Genau, also der Computer hat entschieden und er hat gesagt, was wir kochen sollen. Und es war gar nicht so schlecht. Und was haben wir noch gelernt?
Also
Kopfsalat kann man in alles reinmachen.
Genau, wir haben gelernt, solange man ein Essen lang genug kocht, macht es keinen Unterschied, ob da ein kompletter Kopfsalat drin ist. Der verschwindet einfach.
Lessons learned.
Was haben wir noch gelernt? Banane überdeckt viel.
Ja.
Mhm. Oh ja. Und das ist echt interessant, in ein Stück Fleisch reinzubeißen. Man weiß, es ist ein Stück Schweinefleisch, aber es schmeckt nach Banane.
Ja.
Ah, okay.
Nee, es war nicht schlecht. Es war tatsächlich gar nicht schlecht.
Aber wie gesagt, jetzt nur mal als Beispiel, was wir hier auch noch so gemacht haben, wenn wir dachten, wir haben ein Problem, was wir durch Algorithmik lösen wollen.
Ich würde gerne nochmal kurz vorher jetzt nochmal auf den Checkspace als solches kommen. Also wir haben jetzt geklärt, was sind Hacker, was sind Hackerspaces. Jetzt der Stuttgarter Hackerspace hat sich innerhalb von, sagen wir mal, kürzester Zeit zu einem der größten in Deutschland entwickelt. Kann man das so sagen?
Ja, also wir sind aktuell, kann man glaube ich,
Nummer zwei?
Mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir der zweitgrößte sind in Deutschland.
Wahrscheinlich nach der Seabase?
Genau. Da ist auch noch ein Stückchen hin, bis wir die haben.
Wir sind noch ein Stück älter.
Die sind halt auch mehr als dreimal so groß.
Ja, und sie sind auch nicht erst ein Jahr alt. Mhm. Oder anders.
350?
Oh, so 750 Quadratmeter haben die schon.
Ja. Das ist nicht mehr als dreimal so groß.
Nee,
das
ist doppelt so groß. Nee, ich meine von Mitgliedern.
Ja. Ach so, ja, Mitglieder haben sie so 250 oder so.
Ach so, ich dachte 350, okay, ja.
Na, dann ist ja gar nicht mehr so weit.
Kommen wir noch hin.
Geht ja.
Challenge accept.
Ja, wie kam es dazu?
Dass es so viele wurden.
Ja, dass es so erfolgreich ist, dass so viele wurden. Habt ihr irgendwas besonders richtig gemacht hier?
Alles.
Also wir haben zum einen, denke ich, hat es mit der Gegend zu tun. Wir haben eine Gegend, in der auch viel IT ist, dementsprechend auch viele Leute, die sich dafür interessieren.
Genau, viel Industrie.
Viel Industrie. Und es gab einfach diesen Bedarf. Also es gab einfach diverse Leute, die sich für so Themen interessieren und die hatten nirgends, wo sie hingehen konnten, um das zu zelebrieren. Und ich denke, das hat viel ausgemacht. Dann haben wir natürlich auch regelmäßig Veranstaltungen abgehalten, um neue Leute einzuladen, dass sie sich das Ganze mal angucken. Wir hatten bis jetzt schon zweimal einen Tag der offenen Tür, haben diverse Partys gemacht, haben auch andere Gruppen mit ähnlichen Interessen, wie zum Beispiel die Google Technology User Group oder die Java User Group oder andere auch eingeladen, dass sie hier ihre Veranstaltung abhalten können.
Ja, da bleiben Leute kleben.
Genau, da bleiben Leute kleben.
Genau.
Ja, und viel Mund-zu-Mund-Propaganda.
Genau, viel Werbung gemacht. Wir haben viel Flyer gedruckt und Aufkleber und haben die dann halt in unserem Bekannten- und Freundeskreis verteilt.
Ja. Es war einfach der richtige Zeitpunkt, um so Dinge zu starten.
Genau, also es war einfach der richtige Ort und die richtige Zeit.
Ja, es gibt auch, wenn man sich mal die Landkarte anguckt, gab es da einfach ein Loch.
Mhm. Ja, also gerade in Stuttgart mit so viel, also einer extremen Häufung an Computer. Ja, Der Computer sagt, nee, also hier in Stuttgart ist eine enorme Dichte an wirklich Hochtechnologiefirmen. Da hat man die IBM unten in Böblingen, man hat hier Bosch.
Alcatel-Lucent.
Ja, genau, Alcatel-Lucent, Sony, Kodak sitzen hier in die
genau,
Ecke.
Genau, Sony, Kodak. Genau. Wir haben auch gleich noch, ich glaube, 3 Hochschulen, an denen man irgendwas mit Informatik studieren kann.
Nee, mehr.
Mehr? Noch mehr? Mhm. Okay. Dann sind es mehr.
Mehr als 3 Schulen.
Nee, ja, stimmt. Ich habe doch die BA nicht mitgezählt und so. Ja, okay, wir haben auf jeden Fall
jede
Menge Hochschulen.
Ich denke, das ist einfach auch ein Stück weit Zeitgeist. Also es ist ja nicht von umsonst, dass ich gerade um uns herum, also ich erinnere mich dran in den Anfangszeiten hier.
Damals, ja.
Letztes Jahr.
Ja. Nein, wo wir... momentan machen wir gar nicht mehr so viel Flyer-Werbung, aber wir haben ja letztes Jahr relativ viel über die üblichen Kanäle herausgeblasen, dass es uns gibt und was wir so tun. Und da haben sich, da waren glaube ich auch noch 2 andere Hackerspaces, die sich da so gemeldet haben nach dem Motto, ja, wir sind auch gerade dabei. Das war glaube ich Kassel. Und so. Mannheim, die beide auch in unterschiedlichen Stadien der Gründung waren. Ich denke, das ist einfach eine Zeitgeistgeschichte, dass sich Leute jetzt so treffen. Dann ist es bei uns natürlich der Raum, wie ich ja vorhin meinte. Die Region Stuttgart steht ja so ein bisschen für sich, hat einen großen Einzugsraum, aber halt ein dickes Zentrum. Und das haben wir dann ja auch... Wir sind in unserer kurzen Existenzzeit sind wir schon einmal umgezogen und da haben wir auch sehr viel Aufmerksamkeit drauf gelegt, dass wir auch wirklich in Stuttgart bleiben und halt nicht nach Kornwestheim, Esslingen oder
Feigen gehen. Aber in Kornwestheim gäbe es Glasfaser.
Ja, aber in Kornwestheim gibt es doppelt so hohe Mieten, wie wir hier zahlen.
Ja.
Ja. Ich weiß, ich hab gestern geguckt.
Die Frage ist, warum?
Weil er schnelles Internet wollte.
Nee, weil ich... Wieso habe ich nach einem Büro in Kornwestheim geguckt? Ich weiß es nicht.
Nein. Super schnelles Internet.
Nee, ich denke, das ist einfach der Zeitgeist, deine Region. Es gab hier einfach noch niemand, der das gemacht hat.
Jo. Ja, ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen es in Berlin so gut läuft. Das ist auch ein großes Zentrum und ringsum ist nicht sehr viel. Auch großes Einzugsgebiet.
Ja, ja, und die haben, glaube ich, 3 oder 4 Hackerspaces.
Mhm. Ausreichend.
Da gibt es auch ringsum ja nicht sehr viel.
Ja, und was ich glaube, die Entstehung von sowas noch begründet, deswegen eine Frage, weswegen ich immer zögere, uns als zweitgrößten Hackerspace zu bezeichnen, ist, ich weiß, dass es im Osten teilweise riesige Teile gibt, weil die halt raummäßig mehr Glück haben. Also da ist da Platz.
Im Sinne von zweitgrößt denke ich eigentlich weniger an die Fläche als an die Mitglieder.
Ja, genau. Mitglieder ja, Fläche glaube ich nicht.
Ja, also Fläche ist auch vollkommen egal. Tatsächlich, also es wichtig ist, was wir für coole Sachen hier machen.
Auf jeden Fall.
Und also, was macht ihr denn für coole Sachen? Was läuft denn hier so?
Ja.
Wer will anfangen?
Hades. Läuft hier so? Was machst du?
Ich?
Ja.
Dinge, Sachen, Zeugs und Kram.
Ja, das ist interessant und speziell.
Ja, speziell.
Woran hast du heute schon gearbeitet?
Heute habe ich tatsächlich an Portal V2 gearbeitet.
Was ist das?
Portal V1 ist unsere digitales WLAN-Kryptographie-Türschloss.
Unsere was? Zugangskontrolle.
Ja.
Genau, also ihr habt eine Tür, ein Schloss und das...
Da ist ein WLAN drauf, und ein WLAN-Access-Point. Da klebt ein Mikrocontroller dran. Und wenn man hier die Türe aufschließt, macht man das mit einem SSH-Keypair.
Das heißt, ich habe auf meinem Smartphone...
Genau.
Also du hast oder meinem Laptop, ich klappe ihn vorne auf der Tür auf, log mich in dieses WLAN ein und...
Dann loggst du dich auf dem WLAN Access Point ein mit SSH und gibst ihm deinen Keyfile mit und der sagt, oh ja, den kenne ich. Mach dann die Türe für dich auf und dann bist du drin.
Ja.
Das skaliert erheblich besser, als jetzt hinzugehen und 50 Mitgliedern, die jetzt einen Schlüssel wollen, einen echten Schlüssel in die Hand zu drücken. Mhm. Weil wenn einer den verliert oder nicht zurückgibt,
genau, dann darf man alles austauschen. Genau, ein Problem ist halt, so einen richtigen Hardware-Schlüssel, den kann man halt auch schlecht wieder zurückziehen.
Zurückziehen in Sachen, hey, gib den mir doch mal wieder, weil...
Ja, und selbst wenn derjenige ihn wieder zurückgibt, könnte er ihn in der Zeit kopiert haben. Genau. Mhm.
Ja, das kann er mit dem Digitalen zwar auch, aber ich kann einfach die Hälfte, die ihn authentifiziert, auf unserer
Seite. Genau, da hat halt einfach jeder einen anderen Schlüssel und den kann man einfach dem Zugang sperren und dann hat sich die Sache.
Okay, was gibt's noch? Was machst du noch so hier?
Was mache ich noch so hier? Hässlichen Perl-Code schreiben.
Hackstation.
Ja, also Hackstation. Ich habe mal die Magnetkarten von der Packstation böse angeschaut und dann Sicherheitskopien hergestellt.
Also das System von der Post?
Genau.
Die Dinger, wo man...
Also wo man seine Paketchen abholen kann.
Genau. Also was kannst du jetzt damit machen?
Ja, so angefangen hat es damit, dass...
Du hast jetzt nicht nur eine Karte, sondern 5 Karten.
Ja, also ich kann auf Papier Parkhauskarten mit Magnetstreifen meine Packstation gerade draufschreiben. Aber angefangen hat es damit, dass die Packstation halt, konnte man sich früher immer ohne Karte einloggen, indem man seine Nummer da reinhackt und seine PIN. Dann haben sich Leute fischen lassen und dann hat die, oder DHL hat dann gemeint, als Sicherheitsaktionismus einführen zu müssen, dass man die Karte jetzt mitbringen muss. Das war scheiße in meinem Fall, weil ich die schon seit einem Dreivierteljahr verloren hatte und mich eigentlich immer mit der Nummer eingeloggt habe. Und das fand ich dann super unconvenient. Und dann kam halt eins ums andere und mittlerweile habe ich ein Kartenschreibegerät und habe mir da halt einfach eine Backup-Karte gebaut. Und das ist eben kein Sicherheitsfeature, das war eigentlich...
Komplett das ohne das Original dann? Geht tatsächlich.
Also es geht tatsächlich, ohne das Original eine neue Karte herzustellen.
Ja.
Aus Forschungszwecken hatte ich natürlich diverse andere Karten.
Sehr gut.
Also die Magnetkarte ist kein Sicherheitsfeature. Das ist das, was unterm Strich rauskommt. Das gilt in eigentlich keinem Fall.
Mhm. Und das macht es bloß einen Tick schwieriger.
Nee,
das macht
es schwieriger. Das macht es ungefähr 150 Euro schwieriger.
Genau, weil, ja, okay, weil die...
Sag ich auch einen Tick.
Ja, weil die Nummer, die da tatsächlich draufsteht, das ist auch die, die in der Adresse mit drin steht. Also,
ja. Ja, und gegen Phishing hilft es nicht, weil die Nummer kriegst du super einfach raus und wenn du eh jemand gefischt hast, dann hast du seine PIN.
Ja.
Dann ist die Karte einfach keine Hürde, das ist einfach nur purer Aktionismus.
Genau, also wenn man
und so Sachen kotzen einen halt an und dann das ist dann fühlt man sich als Hacker irgendwie genervt und es ist nichts schlimmer als ein genervter Hacker.
Ja.
Doch ein angepisster Hacker.
Ja.
Das ist die
also nächste Stufe. Also ich war tatsächlich angepisst,
kurz. Okay. Also ich habe
ganz kurz.
Ich habe jetzt hier auch noch in
die... Und dann habe ich nur laut gelacht. Fuck yeah.
Ja. Also ich habe jetzt in die Shownotes noch unseren Vimeo-Channel reingeschrieben. Da ist nämlich unter anderem auch der Vortrag, in dem Hades das Ganze noch ein bisschen genauer erklärt, mit verlinkt.
Jo.
Jo.
Jan, was bastelst du hier so?
Ich
Rechenschaftsberichte. Nee.
Ja, was ist dein letztes Projekt, an dem du arbeitest?
Das ist bei mir in der Tat eine schwierige Sache. Das letzte, was ich hier gemacht habe, ist ganz praktisch. Ich habe mein Autoradio repariert, weil der USB-Stecker abgebrochen war. Die USB-Buchse. Ich mache hier erstaunlich wenige Projekte. Ich hatte eigentlich mal vor eine E-Mail lesende Lampe zu bauen, aber ich komme tatsächlich vor lauter Vereinskram nicht dazu, Projekte zu machen.
Ja, man muss dazu sagen, Jan ist unser erster Vorstand.
Ja.
Ist das?
Ja. Also mein Projekt ist im weitesten Sinne, den Hackerspace hier am Laufen zu halten.
Ein sehr löbliches Projekt.
Sehr löblich.
Ja, macht auch Spaß, aber man muss nicht viel löten.
Das ist aber ein bisschen schade, oder?
Also. Och. Nö.
Aber nebenbei ist
noch... Ich lerne viel darüber.
Was? Wie man den Verein führt oder was lernst du?
Ja, also es... das ist ja klar, das sowieso. Man lernt steuerliche Dinge, man lernt Buchführungsdinge.
Juhu, das klingt total spannend jetzt mal so unter uns.
Ich habe davon keine Ahnung, von daher ist es für mich neu.
Ja.
Und das ist ganz spannend. Man lernt viel interessante Leute oder jetzt so, wie man so eine Organisation oder das mit am Laufen hält, das ist eine ganz spannende Sache. Ich bin ja, ich habe ja größtenteils Sozial- und Gesellschaftswissenschaften studiert und von daher, Informatik als Nebenfach, von daher ist, sage ich mal, das, was ich im technischen Bereich lernen möchte, natürlich Legion, aber da komme ich gerade nicht so zu, beziehungsweise nutze halt gerade eher die Dinge, die ich besser kann und das ist halt Kommunikation machen, Moderation, Dinge organisieren, kann ich ein bisschen besser als den Rest.
Also ich nenne Jan auch liebevoll den Deeskalator.
So schön.
Er macht das immer kaputt, wenn man sich so richtig reinsteigert und den anderen erwürgen will, dann kommt Jan und Blumenwiesen.
jetzt hast du auch deine Diplomarbeit darüber geschrieben, hast du gesagt.
Genau.
Und dafür natürlich auch viele Hackerspaces bereist und angeguckt und so, oder?
Ja, das habe ich. Das habe ich viele, erst nicht, das waren eher drei. Das Thema meiner Diplomarbeit war, oder der Fokus meiner Diplomarbeit war eben das Lernen in diesen in Hackerspaces, exemplarisch. Es gibt eine Lerntheorie aus den originär aus den 70ern, die sehr viel dafür verwendet wird, um auch Lernen in Foren oder Kollaboration in Internetforen oder sonstigen Geschichten oder in Open-Source-Projekten zu beschreiben. Und die nennt sich Communities of Practice von Etienne Wenger und John Love. Das habe ich genommen als sag ich mal, theoretischer Hintergrund dafür, wie jetzt die Projekte laufen, weil hier nämlich Dinge klappen, wo sich Leute teilweise in schulischen oder Ausbildungskontexten ewig abmühen. Nämlich erstmal, ich habe ja mal 2 Jahre lang als Assistent an der Hochschule für Technik gearbeitet und so typisches Ding in der Ingenieursausbildung ist ja erstmal 2 Jahre lang Grundlagen machen, bevor man es mit der Anwendung zu tun hat. Und das ist, sage ich mal, lerntheoretisch ein großes Problem, wenn man dann fragt, ja, wozu brauche ich das? Wenn dann die Antwort ist, merkst du später.
Oder? Aber ich will jetzt.
Genau, und das ist, denke ich, für Leute ziemlich schwierig, das dann zu verbinden.
Und zu akzeptieren
erstmal. Ja, genau. Das erfordert schon mal, ich glaube, um da gut zu sein, erfordert das wirklich die Fähigkeit, Dinge zu tun, die man schlecht findet und damit gut zu sein und sich über so Widerstände dann hinwegzusetzen. Und hier machen Leute, sag ich mal, in riesiger Geschwindigkeit, also jemand, der teilweise Leute noch nie gelötet haben, die sind hier eine Zeit lang, machen mit anderen Leuten Basteleien und bauen sich hier von Grund auf ein Gameboy. Und das finde ich...
Es hat 5 Wochen gedauert, ja. Zwischen der Aussage, ich bin PHP-Programmierer, ich kann nicht löten, bis hin zu, er hat seine eigene Platine gelayoutet, Teile dafür gekauft, es gebreadboardet und am Ende sogar eine Platine bei einem Platinenhersteller gekauft, was dann auch nochmal eine Hürde ist, die Daten da richtig hinzukriegen, dass der andere es versteht. Und dann kam da hier eine fertige Platine, Teilchen drauf und es hat 5 Wochen gedauert von 0 auf 100. Und er hatte seinen eigenen Gameboy zum selber programmieren.
Und ich denke, das ist ein Lernfortschritt, ich sag mal, ohne jetzt so einen genauen Lehrplan zu kennen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sowas vielleicht im Lehrplan für Systemelektroniker für ungefähr ein Jahr vorgesehen ist, dass man sowas macht. Und das finde ich ziemlich erstaunlich und ich finde das auch ziemlich wertvoll. Und deswegen habe ich mich entschieden, da mal theoretisch ein bisschen dran zu gucken. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass man einfach, dass man Dinge machen kann, die einen interessieren, dass man sich hier bei anderen Leuten da Ermutigung, technische Hilfeleistungen oder auch einfach ganz andere verrückte Ideen sammeln kann und da gemeinsam interessante Dinge tun kann.
Aber wenn ich ein Studium mir auswähle, dann wähle ich das ja auch so, dass mich das interessiert.
Nee.
Sondern?
Das ist ein Grund. Viele Leute wählen ja etwas. Sagen wir mal so, bei mir war es so, als ich angefangen zu studieren, hatte ich ein Bild von dem, was ich da mache und was man damit machen kann. Dann habe ich ein Jahr lang studiert, dann habe ich gemerkt, was ich da eigentlich mache. Das wusste ich vorher nämlich nicht. Hm. Und man wählt vielleicht ein Studium aus, weil man damit irgendwie, ich denke eher aus Sekundärgründen. Also nicht umsonst ist ja bei einer die meistgewählte Ausbildung, die sich Leute, wenn du 100 Leute fragst, mit einem Haupt- oder Realschulabschluss, was möchtest du lernen? Dann sagen davon 80 Kfz-Mechatroniker.
Echt?
Ja.
Warum?
Autos.
Ach so, weil die einfach Autos mögen.
Na, weil man denkt, wenn ich mit Autos zu tun habe, dann kriege ich ein cooles Auto. Oder Autos kann sich jeder vorstellen. Autos sind interessant.
Ja, ich glaube, es kann
alltäglich.
Es kann sich auch jeder vorstellen, was man so als Kfz-Mechatroniker machen könnte. Ob es dann tatsächlich so ist die andere Frage. Aber
an der Informatik sieht man das ja zum Beispiel auch. Da denkt man, oh ja, so in der Kindheit habe ich viel mit Computern gespielt und vielleicht auch mal was mit Basic programmiert. Und dann ja, ich will Informatik machen, da lerne ich dann, wie man mal richtig programmieren kann. Dann kommt man da hin und kriegt irgendwie die trockenste Mathematik, fiese E-Technik-Grundlagen und Physik eingetrichtert.
Das Schlimme daran ist, man braucht die Sachen später
öfter. Ja, ja, aber das ist wieder das Problem.
Das kommt erst
die Grundlagen
in rauen Mengen eingetrichtert. Ja. Also was bei mir dann halt auch immer so das Problem war, man bekommt am Anfang vom Studium Inhalte vermittelt, mit denen man zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts anfangen kann. Beim Hackerspace ist das umgekehrt. Man hat irgendwie gesagt, ich möchte jetzt Projekt XY machen, hat ein Problem, und dann lernt man die Dinge, die man dazu braucht, dieses Problem zu lösen ad hoc, und weiß dann genau, aha, dafür brauche ich das jetzt auch. Und dann ist das Ganze, also zumindest bei mir ist das Ganze dann so auch eingängiger, sodass man das auch versteht. Also ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Master wieder so das Problem gehabt, ich hatte dann jetzt irgendwie jahrelang kein Mathe mehr und habe jetzt angefangen, mich mit Machine Learning und Videocodex auseinanderzusetzen und musste das ganze Zeug neu lernen.
Na gut, aber das funktioniert wahrscheinlich wesentlich besser, als wenn du irgendwie in deinem ersten Semester in einem Seminar sitzt, wo dir erklärt wird, so, ich hoffe, ihr habt alle Mathe LK gehabt, weil jetzt wird schwierig und der Rest fliegt durch, weil er doof ist.
Ja, richtig. Also die Hälfte oder sowas. Richtig, aber in dem Hackerspace wäre halt die Vorhergehensweise eine andere. Da würde ich jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt System zum Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie ein Empfehlungssystem bauen. Hm. Und dann setzt man sich halt zusammen, vielleicht hatten Leute Mathe LK und können einem die Grundlagen dann schnell mal rüberschieben, sodass man sie versteht. Auf Anhieb. Und man kann da sich einfach mal zusammensetzen und mal gucken, was bekommt man denn überhaupt gemeinsam hin. Ja. Und dann kann man sich mal gemeinsam hinsetzen und dann mal über den Text brüten und dann die Grundlagen zu verstehen, wenn man sie ad hoc nicht gleich versteht. Aber, also das Ganze geht einfach schneller, es ist konzentrierter und es ist so, ja, verteilter auf mehrere Leute. Man sitzt halt nicht allein da und muss jetzt, oh Gott, ich muss jetzt diesen Stoff verstehen, sondern man versucht halt gemeinsam ein Problem zu lösen.
Mhm. Genau, das.
Ja, viel ist dann auch einfach Trial and Error. Und das, wenn man im Team ist, dann macht es einfach Spaß, im Gegensatz zu dem, ich muss das jetzt halt auswendig lernen.
Ja, so das gleiche Problem hatte ich auch. Also im Studium, ich habe technische Informatik studiert, fand ich E-Technik extrem grausam. Da wurden mir irgendwie fieseste Gleichungen und Verstehen und Ausrechnen von irgendwelchen Schaltplänen und Dimensionierungen von whatever musste ich da machen. Und ich bin da fast durchgefallen. Es war einfach super ätzend. Und ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich jetzt hier irgendwie plötzlich elektronische Schaltungen einfach so zusammenstecke, weil es einfach auch nach Patterns funktioniert.
Weil es Spaß macht.
Ja. Und dann probiert man aus und wenn es nicht funktioniert, dann lötet man halt einen anderen Widerstand rein, bis es funktioniert.
Und
das muss nicht genau sein.
Die Lerntheorie, von der ich gerade gesprochen habe, diese Communities of Practice, das ist nämlich eine Erklärung für diesen Sachverhalt. Communities of Practice bedeutet, es gibt Gruppen von Leuten, teilweise auch Ad-Hoc-Gruppen, das muss jetzt nicht der Hackerspace sein, sondern eine Gruppe von 3 Leute, wo es Leute gibt, die gemeinsam ein Projekt oder eine Tätigkeit vollziehen, wo es dann Leute gibt, die sind in dem Bereich schon mal was besser, manche sind was schlechter, aber man arbeitet gemeinsam am gleichen Teil und kriegt dann ein echtes Ergebnis raus. Also die Beobachtung stammt ursprünglich daher, dass Leute hingegangen sind und sich angeguckt haben, wie lernen Schneiderlehrlinge in Westafrika ihr Handwerk? Also die haben ja keine Berufsschule oder sowas. Die haben sich einfach dahingestellt, haben geguckt, was machen die da? Und was die dann machen ist, die arbeiten halt an den Aufträgen, also die Lehrlinge, die arbeiten halt einfach an den Aufträgen mit, übernehmen kleineren Teile, aber halt schon Sachen, die echte Kundenaufträge sind, kriegen dann Unterstützung von den Gesellen oder von den Meistern und schaffen es quasi über Mitarbeit, Dasein, Modell, lernen halt später dann doch zu Meistern ihres Fachs zu sein, ohne jetzt vorher, sage ich mal, sich mit Grundlagen, also auf bevorratet zu werden.
Ja, so hat das ja früher im Mittelalter und so auch funktioniert.
Genau,
so man hat sich seinen Meister gesucht und hat bei dem halt die Ausbildung gemacht, hat man nicht irgendeine Schule gehabt.
Genau, also, und dieses die Idee, mit dem, dass man Leute erstmal mit Grundlagen bevorratet, belehrt. Das ist einfach ein furchtbarer didaktischer Kurzschluss, der eigentlich auch nur total miserabel funktioniert.
Warum hat man es dann gemacht? Also ich
warum man's, weil man es schon immer so gemacht hat.
Weil es einfach ist.
Weil es skaliert.
Das ist erstens skaliert es ganz gut. Zweitens ist es das, mein Prof meinte, es gibt in dem Bereich gibt so einen das Problem ist das. Die Leute, die jetzt, nehmen wir mal Ingenieurwissenschaften. Jemand, der jetzt Dozent ist für Ingenieurwissenschaften, das ist in der Regel jemand, der gut war in dem Studium der Ingenieurswissenschaften und der war quasi gut unter den Bedingungen, die er oder sie vorgefunden hat. Und das ist die eine Grundannahme. Die zweite Grundannahme ist die, wenn du Lehre machst, wenn jemand was beibringst, dann benutzt du normalerweise die Techniken und die Methoden, die mit dir gemacht wurden, als du was gelernt hast. Das heißt, du reproduzierst einfach das, was du kennst. Was wiederum bedeutet, dass die Leute quasi das ineffiziente Verhalten reproduzieren, weil es für sie ja funktioniert hat. Und es funktioniert dann wiederum nur bei einer kleineren anderen Gruppe auch ganz gut, hat aber einen sehr großen Ausfall. Also deswegen hat man auch in technischen Studiengängen in Deutschland immer so eine enorm hohe Durchfallquote, weil die einfach ineffizientes Zeug einfach immer wieder machen. Und dann wird quasi die Verantwortung dafür, dass das nicht passt, dann komplett auf die es dann nicht schaffen, abgewälzt. Mhm. Gut, es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt immer sehr engagiert, es gibt auch neuere Modelle, aber das ist quasi, genau, das ist dieses Evidenzproblem. Und es gibt ja durchaus andere Modelle, also teilweise an technischen Hochschulen im Ausland ist es anders so. Die haben zum Beispiel dadurch, dass die, denen wird es nie einfallen zu sagen, wir müssen jetzt 60% unserer Studenten rausprüfen, weil die da einfach für zahlen.
Habe ich allerdings auch schon negative Berichte drüber gehört, dass die dann einfach gucken, das Studium so einfach wie möglich zu machen, weil die Studenten nicht mehr als Studenten ansehen, sondern als Kunden.
Das ist natürlich das andere Extrem. Also man
läuft's in Holland gerade.
Ja, alles was man mit Menschen macht, ist eine überaus komplexe Angelegenheit mit Lernen nochmal. Und ich denke, das sind so der eine Extrempol ist die 300 Leute Vorlesung, wo am Anfang der Professor sagt, so, gucken Sie mal nach links und nach rechts. Diese Leute werden Sie nicht mehr sehen in 3 Semestern. Das ist eigentlich mal das Negativbeispiel auf der einen Ecke. Und das andere Ende des Kontinuums wären die, wo man sagt, Hauptsache das Geld kommt rein, dann kriegen Sie Ihr Diplom. Und ich denke, man muss sich irgendwo auf der Mitte einfinden. Und das hat einfach, da gibt es einfach gewachsene Traditionen. Also es gibt zum Beispiel eine Hochschule hier in der Region, die sehr viel Wert darauf legt, dass alle ihre Studiengänge originäre Ingenieure sind. Und Ingenieure müssen bestimmte Grundlagen haben. Und da ist es sogar irrelevant, ob man Softwaretechnik oder Fertigungstechnik studiert. Ja. Und ein entsprechendes Softwaretechnikstudium an einer anderen Hochschule sieht ganz anders aus.
Ja, was du vorhin gesagt hast mit Effizienz, das ist mir jetzt dieses Semester echt extrem aufgefallen. Wir hatten ein Fach, da hatten wir quasi einen Großteil des Semesters Vorlesung, Theorie, wurden aber für einen Vortrag, den wir über ein gewisses Thema ausarbeiten sollten, wurden wir für benotet. Und die Vorlesung war um 8:15 Uhr morgens. Hatte zur Folge, dass viele Leute einfach zwar da waren, aber halt so irgendwie geistig abwesend, weil man um die Uhrzeit normalerweise als Informatiker noch nicht wach ist. Und wir hatten dann quasi Zeit, um uns 3 Wochen lang in ein komplexes Thema einzuarbeiten und darüber einen Vortrag auszuarbeiten. Und in den 3 Wochen haben wir wirklich so das, was wir das komplette Semester vorher verschlafen hatten, nachgeholt, plus unseren eigenen Stoff erarbeitet, plus die kompletten Vortragsfolien und Beispiele und so weiter ausgearbeitet. Und also da fällt einem mal wieder auf, dass wenn man jetzt in einer Gruppe arbeitet und man ist wirklich konzentriert und verfolgt dasselbe Ziel, dann kriegt man extrem viel hin in extrem kurzer Zeit.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das, was das ganze Arbeiten hier so effizient macht.
Ich denke, eine Grundlage für Lernen ist in jedem Fall, du musst einfach Zeit und Mühe einsetzen. Ja. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn man das in einer Gruppe macht, und es ist auch einfacher, wenn jetzt quasi dieser Sinnzusammenhang da ist. Also ich brauche das jetzt, weil. Und es ist schwieriger, wenn dir nicht klar ist, wozu du das brauchst. Und es ist natürlich schwieriger, wenn die Voraussetzungen fehlen. Und es ist natürlich schwieriger, wenn du damit allein gelassen wirst.
Und wenn es keinen Spaß macht.
Das, ganz das hilft sowieso. Ja gut, Spaß ist immer so ein bisschen schwierig, das kann man nie voraussetzen.
Was lernen wir denn da jetzt draus fürs normale Leben? Also du sagst hier, Lernen im Hackerspace funktioniert sehr gut, jo. Wenn ich dich richtig verstanden habe. Was bringt mir das jetzt für mein Leben, für meine Arbeit, für mein Lernen in der Uni?
Also zum einen hilft es fürs Lernen in der Uni, dass man dann halt auch weiß, ja, in so einer Gruppe geht es einfacher. Da kann man die Sachen, die man hier lernt, auch dort anwenden, quasi. Es gibt teilweise auch Firmen, die so ähnliche Vorgehensweisen anwenden. Es gibt da tatsächlich sogar eine ganze Bewegung, die in der Softwaretechnik mittlerweile so Sachen anwendet. Also gerade das, was du beschrieben hast mit Schneiderlehrlingen, es gibt die Software-Craftsmanship-Bewegung und die Extreme-Programming-Bewegung und beide wenden eigentlich immer so die ähnliche Techniken an, zum Beispiel Pair-Programming, dass man immer zu zweit vor einem Rechner sitzt und nur einer tippt und der andere guckt drüber und man diskutiert währenddessen darüber. Und ich denke, dass das befruchtet sich alles gegenseitig.
So. Ja, also man kann hier auch, wenn man hier, sagen wir mal, seine Freizeit verbringt und hier Dinge tut oder auch einfach nur den anderen über die Schulter schaut, wenn die Dinge tun, kriegt man ein extrem breites Feld. Jetzt hier ein bisschen technologiezentrisch mit einem Schwerpunkt ab, ja. Was man sonst eigentlich sehr, sehr schwer vor allem auf einem Fleck zusammenkriegt.
Also wichtig ist, dass man auch selber das Mindset hat, dass man was lernen will und dass man sich darauf einlässt, was andere machen und nicht prinzipiell nur auf das schaut, was man selber tut. Und wenn man da sich drauf einlässt, einfach von anderen durch solche Sachen zu lernen, einfach indem man mitschaut, indem man fragt, was die anderen machen, indem man dann aber auch selber sein eigenes Wissen weitergibt, was ein ganz wichtiger Prozess ist, da kann man viel draus gewinnen, also im Hackerspace.
Ja, also ich persönlich kriege hier ziemlich viel mit von irgendwie dem letzten heißen Scheiß in der Softwareentwicklung am Rande. Jetzt auch viel von Flydie und Felix, wenn die hier mit Node.js irgendwie krassen JavaScript-Scheiß machen, dann sehe ich, wie unsere Netzwerker hier irgendwelche Sachen an der Technik schrauben und ich baue dann mit anderen zusammen irgendwelche Mikrocontroller-Schaltungen und schreibe dann selber auch mal ein bisschen Code und mache dann Vorträge, alles querfeldein. Und es ist ein enorm breites Wissen, was man da einfach so abgrast, ja, also ohne jetzt wirklich explizit zu wissen, dass man jetzt gerade lernt. Also das läuft halt einfach so rein. Also genau. Es ist auch sehr nicht zielgerichtet hier. Ja. Also ich komme hier hin, ich lerne wahnsinnig viel, aber ich komme hier nicht hin und sage, ich will jetzt genau heute was über C-Sharp-Programmierung lernen, weil das wird nicht funktionieren. Mhm. Ich komme einfach hin und kriege mit, was passiert.
Ja.
Und neben dem, was man noch mitkriegt, kriegt man hier halt auch sehr, sehr viel Kontakte zu Leuten, die eh in dem Umfeld aktiv sind, wo man selber zwangsläufig drin ist. Und es gab jetzt hier auch schon die ersten Leute, die über Verbindungen und Kontakte hier im Hackerspace ihren nächsten Job gefunden haben.
Sogar mehrere.
Ja. Hm.
Das heißt, es bringt dich also auch für dein normales Leben weiter.
Mhm. Definitiv.
Ja, und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie ich habe hier in den letzten Monaten gelernt, man legt scharfe Messer nicht in die Spülmaschine, weil die dann stumpf werden. Allein schon sowas, so Kleinigkeiten, die man dann halt von anderen Leuten, die sich damit schon beschäftigt haben, mitbekommt, bringen einem normalen Leben schon weiter.
Genau. Wichtig ist, dass man auch gewillt ist, so ein Wissen aufzunehmen.
Ja.
Ganz klar.
Das auf jeden Fall.
Das sehe ich zum Beispiel relativ oft in meinem Job. Es gibt halt Leute, die stehen drauf, neue Sachen zu lernen. Es gibt halt Leute, die sind einfach fertig. Ja. Und wenn man nicht gerade zur zweiten Gruppe gehört, kann man hier in so einem Hackerspace ziemlich viel mitnehmen.
Und was halt auch oft passiert ist, irgendjemand sagt, aber du musst XY machen.
Ja.
Und dann kommt hier aus fünf Ecken, warum?
Ja,
warum? Und dann kommt eine Erklärung.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der wichtige Part.
Genau, auch einfach mal ausschweifende Diskussionen zu führen, wenn Leute unterschiedlicher Meinung sind, was denn jetzt die bessere technische Lösung ist. Und dann einfach mal drüber nachzudenken, ja, warum wollte ich das denn jetzt eigentlich? Und dann mal argumentieren und vielleicht hat ja der andere sogar recht.
Ja, oder warum wollte ich das nicht?
Genau.
Ja.
Deswegen.
Felix, dann nochmal zu Projekten, die hier stattfinden. Was machst du so?
Tatsächlich bin ich am zweitältesten Projekt hier Shackspace beteiligt. Das ganze Projekt hieß früher, wie hieß denn das?
Green Radiation.
Green, nee, das war das, was Flydie mal angefangen hat. Das zweitälteste aktive Projekt ist die Shack/Mesh.
Ah, hieß
es früher, ja. Die Shack/Mesh. Und tatsächlich, die Hardware ist immer noch dieselbe. Die Aufgabe.
Ja, mittlerweile ist halt Krebs.
Mittlerweile ist es Krebs. Ja. Krebs ist eine Infrastruktur, die immer das Richtige macht. Das ist ja so die Definition davon.
Genau. Das ist gut. Ja. Also Krebs macht prinzipiell das Richtige und zur richtigen Zeit.
Genau, sollte. Also das ist der Sollzustand.
Wenn gerade nichts auf der Tastatur liegt.
Genau.
Was ist Krebs?
Also Krebs ist tatsächlich ein Überprojekt für ganz viele kleine, genau, Projekte, die da drin laufen. Ja, wir haben da so verteiltes Coden an verschiedensten Projekten. Wir haben ein GitHub-Repository, das heißt, wir machen da nichts irgendwie versteckt oder so. Jeder kann sich das anschauen, was wir tun. Ja. Das ist erstmal Teil, also größtenteils Software, was geschrieben wird, aber wir haben auch kleinere Sachen, die tatsächlich Hardware-Skills erfordern. Wir haben da zum Beispiel an dem Urrechner, das ist ein
der Computer, Urkrebs.
Der Urkrebs, der in der Pfanne lebt. Da haben wir einen Enterprise-Anschalter rangebaut oder ranbauen lassen von einem, der sich mit Hardware auskennt, der das Teil neu startet, wenn der Strom ausfällt. Weil das war ein Problem,
genau,
was wir hatten, dass er dann halt nicht mehr hochkommt. Und der hatte im BIOS halt nicht dieses Feature, dass das kann. Ja. Und jetzt ist da ein Kondensator und am USB rangelötet mit einem zweiten Kondensator und so einem Schalter, so einem elektronischen Kontakt dran. Macht einfach
das Richtige.
Genau, und der dann einfach den Computer wieder anschaltet. Das sieht schon echt wild aus, aber das passt perfekt zu dem Projekt. Wir haben da auch verschiedenste Bilder, ja, kann man sich alles, ja, anschauen.
Also, wenn man es irgendwie in eine Schublade stecken will, dann würde ich es mal unter alternative Infrastruktur ablegen.
Alternativ auf jeden Fall.
Also es ist sowas von alternativ, weil die Hardware ist super exotisch. Es ist einfach so ein...
Was ist das für Hardware?
Es ist so ein relativ altes VIA-Epia-Board, genau, was eigentlich an sich wenig Strom frisst, aber es ist so mit PCI-Karten und unendlich vielen USB-Geräten erweitert worden, dass es mittlerweile auch den Namen Krebs zurecht trägt.
Ja, also es wächst und gedeiht.
Also das gibt mittlerweile von der Hardware... Wir sind mittlerweile in der dritten Iteration, was da schon mitgemacht wurde, und die lebt einfach immer weiter und,
genau,
und es wird einfach immer mehr und mehr Dienste laufen drauf.
Ja, sag genau, doch mal, was läuft damit?
Es läuft zum Beispiel, wir haben ja in der Launch die Anlage, die Audioanlage, und da läuft Musik normalerweise.
Genau.
Und da macht Krebs zum Beispiel das Streaming der Musik. Es wird einmal in der Stunde in Morse-Ton und in Text-to-Speech gesagt, wie viel Uhr wir gerade haben. Auch zu speziellen Zeiten, wie so 23.42 Uhr zum Beispiel. Was macht er denn noch?
Dann haben wir noch Textausgabe, dass der Scheck sauber gehalten werden soll.
Genau, es wird regelmäßig Text-to-Speech-Ausgaben werden abgespielt, bei denen Leute dazu aufgefordert werden, den Scheck sauber zu halten oder Pflanzen mitzubringen oder das Klo zu putzen zum Beispiel.
Genau.
Wird das auch befolgt?
Ja, und also wichtig ist, dass Krebs eine verteilte Infrastruktur ist. Das,
genau,
heißt,
genau.
Also wir haben als Anfangspunkt hatten wir halt diesen Computer in der Pfanne, und danach wohnt es einfach immer mehr und die ganzen Computer sind vernetzt im VPN, im Rezilum, Darknet, genau, mit Tink-Clients, also so Ad-Hoc-VPN.
Genau, also wir haben da so ein Mesh-VPN, was quasi einen Darknet über das Internet bildet, wo halt auch alle Rechner unserer Infrastruktur daran quasi gekoppelt sind.
Genau, und da sind dann halt so Kisten dran. Aktuell läuft das Monitoring, wird geupdatet, also wenn ich was am Monitoring drehe hier im Shackspace, dann wird das halt über die Krebsinfrastruktur geupdatet durch Git, und das ganze ja, Implementieren, Deployen funktioniert halt alles über diese verteilte Infrastruktur.
Genau, und da sieht man auch wieder, die Projekte befruchten sich gegenseitig. Wir haben zum Beispiel das Rechenzentrum, die machen hier die komplette Serverinfrastruktur und Switches und so weiter. Und wir betreiben quasi hier die Alternativinfrastruktur, auf der dann das Monitoring läuft, was das Rechenzentrum überwacht.
Ja.
Und genau, so kann man sich dann halt so gegenseitig unter die Arme greifen und da halt einfach mal ein bisschen Arbeit abnehmen.
Genau.
Auch mit Infrastruktur und allem.
Ja. Gibt es denn zu den ganzen Projekten irgendwo eine Doku?
Also prinzipiell ist es erstmal so, dass die Doku der Code ist. Tatsächlich haben wir...
Zu den ganzen Projekten gibt es im Wiki
eine große Sammelseite. Ja. Da haben wir eine schöne Doku sogar mit Bildern und allem.
Das heißt also, zu den meisten Projekten, die hier laufen, gibt's, ihr habt ein extra Wiki und
dann werden die
Projekte aufgelistet.
Genau.
Also wir haben mittlerweile im Wiki auch für dieses Krebsprojekt eine eigene Organisation gegründet, das Krebsministerium. Wir sind 5 Krebsminister, die das Ganze managen.
Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon mehr. Also es wächst ja immer.
Ich glaube, momentan sind 5 verlinkt.
5 oder 7. Oder? Ist ja auch vollkommen egal. Das
spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben Leute, die sich drum kümmern. Wir haben Doku, wir haben einen Wiki, wir haben auch README-Seiten auf unseren GitHub-Accounts. Das Ganze ist jetzt mittlerweile über ein paar GitHub-Accounts verteilt, wo gerade github.com/krebscode, also speziell für Krebs,
genau. Und
was
man noch sagen kann für alle Shackspace-Projekte, so speziell Software, haben wir auch einen Shackspace-Account im GitHub, wo dann solche Sachen auch deployed sind. Mhm. Was ist da jetzt gerade noch mit drauf? Da sind ein paar coole Projekte noch gewesen. Mhm. Hades, was ist da gerade noch?
GeneriCore ist da noch mit drauf.
Genau, GeneriCore
und
UPM ist da gerade noch aktuell. Genau. Das ist so Parts Management, was aber noch im Pre-Alpha noch nicht funktioniert.
Es funktioniert noch nicht. Wir sind da gerade noch dran. Also das kann ich kurz erklären. UPM steht für Microparts Management. Auch wieder ein Infrastrukturprojekt, in dem wir quasi eine Lagerverwaltung schreiben, die später im E-Lab eingesetzt wird, um diese Microcontroller und Elektronikteile zu verwalten und dann halt E-Mails rauszuschicken, wenn gewisse Teile einen niedrigen Stand erreicht haben. Und Auswertungen darüber zu machen und so Warenkörbe zu managen und so Geschichten.
Ja, genau. Unsere Präsentationen vom Tag der offenen Tür im Scheck sind da auch drauf, zum Beispiel.
Mhm. Genau.
Apothecarius, Lagerverwaltungssoftware.
Das ist auch Lagerverwaltung.
Das andere Lager.
Also wir haben ja 2 Lager, wir haben ja dieses Microparts und wir haben die großen und schweren Sachen von Leuten, die hier Zeug hergeschleppt haben.
Das Dingelager, genau. Habe ich hier noch ein bisschen Code für einen Treiber für einen DJ-Controller, den ich geschrieben habe. Portal 2 ist hier drin.
Ja. Mhm. Genau. Also wir versuchen da auch, wenn wir was haben, das möglichst auch so einzurichten, dass einer dann weitermachen will, wenn einer weitermachen will, dass das dann auch die Möglichkeit hat.
Genau.
Im schlimmsten Fall halt, indem er den anderen fragt, wie er es überhaupt gemacht hat.
Ja, also gerade zum Beispiel von UPM, da haben wir dann halt auch unsere Doku als Markdown-Dokument im GitHub hinterlegt, sodass man halt einfach unsere REST-Interfaces, wie die funktionieren, nachfragen kann, wo da halt mal die Use-Cases erklärt sind und so weiter.
Genau. Sonst Projekte haben wir noch.
Mediengewitter.de ist hier entstanden.
Genau.
Das haben Felix und ich zusammen mal in ein paar Wochenenden zusammengehackt. Ist einfach eine Seite, in der random lustige Bilder angezeigt werden. Das Besondere daran ist, alle sehen das gleiche Bild zur gleichen Zeit.
Mhm. Also alle, die mit dem Browser auf die Webseite
gehen. Genau, alle, die gerade die Webseite besuchen, sehen das gleiche Bild wie alle
anderen. Und können gleich lachen.
Ja, genau, und können gleich lachen. Und wir haben auch so einen kleinen Chat, da kann man dann irgendwie was reinschreiben.
Genau. Das.
Genau. Gleichzeitig gibt es auch noch einen Blog.
Mhm, genau.
Vom Shackspace, wo man so die aktuellen Sachen sieht und die neuesten Termine und so.
Ja.
Werden auch ab und zu mal lustige Videoproduktionen geblockt, habe ich gesehen.
Ja. Die sind öfters mal auf der eher sinnfreien Seite. Aber wir haben hier Spaß.
Die beschäftigen sich zum Beispiel damit, warum die Club Mater alle geht.
Ja. Aliens. Fucking Aliens.
Ja.
Was haben wir noch? Wir haben einen Twitter-Kanal, @Shackspace. Mhm. Wir sind auf Vimeo, wir sind auf YouTube.
Ja, genau. Was es auch immer mal wieder gibt, sind so Veranstaltungen, wo dann mal versucht wird, so ein bisschen unserem Bildungsauftrag nachzukommen, Leuten irgendwie was beizubringen, Workshops zu einem bestimmten Thema zu machen oder gerade was jetzt hier demnächst ansteht, wird das Nerdic Talking Projekt, wo wir einfach mal mit ein paar Leuten, die sich für so Themen interessieren, Informatik-Papers und Artikel zum Thema über, keine Ahnung, Datenbanksysteme, über verteilte Programmierung, über Compilerbau, sonst irgendwas, einfach mal gemeinsam durchgehen und drüber diskutieren.
Was haben wir noch? Regelmäßig am Samstag zum Beispiel die Saturday Hack Sessions.
Ja.
Also eigentlich Business as usual, aber die explizite Einladung auch an andere Leute mal hier vorbeizukommen.
Genau, weil dann jemand da ist.
Ja, es ist ganz einfach klar. Jemand da.
Heute habe ich gesehen, waren Leute aus Süd...
Ja, irgendwo Richtung Singen aus dem Süden waren mal da, zwei. Genau. Einfach so reingekommen.
Sind einfach mal vorbeigekommen, haben Hallo gesagt, haben ein paar Mathe getrunken, haben eine Führung bekommen und haben sich dann auch gleich zu Hause gefühlt, angefangen Notebook auszupacken und irgendwelche Dinge zu tun. Also das ist alles ganz natürlich.
Dann gibt es auch noch regelmäßige Veranstaltungen oder was heißt regelmäßig? Es gibt mehrere Veranstaltungen, die hier stattfinden, zum Beispiel LHC. Was ist das?
LHC ist die Large Hackerspace Convention.
Also nicht das Long Hadron Collider.
Long Hadron Collider. Nein, in der Tat geht es um die Large Hackerspace Convention. Hat angefangen letztes Jahr Ende August, als der Hackerspace in Mannheim das Raumzeitlabor Einweihungsparty gemacht hat. Und da sind einige lustige Dinge passiert. Zum einen haben die Leute in Deutschland einfach mal mit Postkarten auf dem Snail-Mail-Weg eingeladen. Das haben wir diesmal auch wieder aufgegriffen. Und wir hatten da super viel Spaß und dachten, ja, da die Veranstaltung als Wanderpokal-Veranstaltung ausgelegt war, wie zum Beispiel auch der Easter Hack, der immer von Location zu Location zieht, machen wir einfach die zweite bei uns im Scheck. Wir haben jetzt ja den Platz dazu. Und nächstes Jahr ist er dann wieder woanders, aber diesmal bei uns. Und da sind einfach mal alle Hackerspaces, die wir so gefunden haben, im deutschsprachigen Raum haben wir mal eingeladen. Auch eine internationale Einladung ging raus. Und da trifft man sich einfach und tauscht sich über Hackerspaces im Allgemeinen und Speziellen aus, wie es denn so läuft bei den anderen, Erfahrungsaustausch und dann auch so ein bisschen Socializing. Vermitteln, Socializing, ja. Networking,
also das ganze Zeug. Da gab es ja auch die Ideen mit den Couches, dass man dann immer so gewisse Couchgruppen aufstellt, wo sich dann Leute hinsetzen können und gewisse Dinge besprechen können und sich zu gewissen Dingen austauschen können und so weiter.
Also wir probieren hier auch experimentell neue Lernmethoden aus.
Ja. Okay, aber es gibt nicht so ein Vortragsprogramm.
Nö, also wir wollen.
Könnte passieren, dass könnte Vorträge passieren, gehalten
so
werden.
Aber eher so ad hoc, okay. Ja.
Also der Event ist explizit darauf ausgelegt, dass man so gut wie nichts machen muss. Also der erste LHC war sehr agendalos. Da wurde einfach mal was getan und haben die Leute gesagt, ja, wollen nicht ein paar Leute vielleicht einen Vortrag? Und, ja, kann ich machen und dann ist es einfach passiert. Und so machen wir es ja auch so Barcamp-mäßig.
Okay. Vielleicht die weitere coole Projekte? Oder sind wir so...
Ja, es gibt einfach zu viel. Man macht auch viele so kleine Sachen, die einem jetzt spontan einfallen, die man dann auch nicht unbedingt...
Was hatten wir denn noch? Wir hatten künstlerisch letztes Jahr Rainbow Square.
Rainbow Square, was wahrscheinlich demnächst auch weitergemacht wird.
Hoffentlich, wäre schade.
Ja. Willst du mal kurz Rainbow Square erklären?
Also Rainbow Square ist absolut nicht hackertechnisch. Es geht darum, jemand macht ein Foto von etwas, kann auch sehr abstrakt sein, und gibt das Foto an den Nächsten in der Gruppe weiter. Der schaut sich das an und antwortet auf dieses Bild. Jetzt sei es mit Form, Farbe, Topic, irgendwas. Es muss einfach so auf den Vorgänger irgendwie passen. Und der gibt es dann wieder weiter. Es ist so ein bisschen stille Post mit Fotografie. Und dann steht am Ende, wenn alle ihre Fotos gemacht haben, entsteht dann eine lange Serie von irgendwie untereinander verketteten Bildern. Und am Ende ist man an irgendwas angelangt, wo man eigentlich am Anfang gar nicht dran gedacht hätte. Aber es hat dann trotzdem...
Wie stille Post mit Bildern.
Genau.
Ja, so ein bisschen in der Art, ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, war so eine Geschichte nach dem Kongress. Der Haus und der Hades, die haben auf dem Kongress Projektvideos gedreht. Also haben quasi die Projekte, die so auf dem Kongress... in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen wurden, mal gefilmt, haben da Leute interviewt, sind auf den Kongress rumgegangen, haben Sachen gefilmt, alles in schön in HD und so weiter, haben da ein Video zu zusammengeschnitten, und dann hat sich da halt irgendwie sowas draus entwickelt. Die Videos waren gerade mal hier irgendwie lokal auf dem Server, wurden dann davon runtergeladen, dann habe ich sie angefangen auf anderen Rechnern in mehrere Formate zu konvertieren, da Torrents draus zu erstellen und auch über Infrastruktur, die ich zur Verfügung hatte, weiter zu verteilen, und andere Leute haben dann wieder irgendwie weitere Formate gemacht, und so hat sich das Ganze eigentlich relativ schnell verteilt, sodass halt auch jeder, der wollte, Zugang zu den Videos bekommen hat, trotz dass es eigentlich das Runterladen viel Bandbreite gebraucht hat. Und also so, es sind halt immer so Kleinigkeiten, man macht oft auch mal irgendwie kurz so Dinge, die man jetzt mal schnell mal ausprobieren will. Vielleicht entsteht was draus, vielleicht lässt man sein.
Ja, was haben wir noch? Ich schaue hier gerade von unserer Projektliste.
Also das erste Mal, als ich hier in den neuen Hackerspace reingekommen bin, ist mir aufgefallen, da liegt eine Telefonzelle rum.
Ja.
Ja, mittlerweile steht die auch.
Ja.
Jetzt steht die.
Also wir
macht
noch,
die da? Warum habt ihr eine Telefonzelle, eine aufgebaute?
Wir haben zwei. Eine steht und die andere ist noch zerlegt. Also,
warum habt ihr zwei Telefonzellen?
Weil eine nicht genug war.
Ja. Und weil es geht.
Genau, weil es geht.
Was macht die hier?
Die eine liegt, die andere steht. Naja, also der Plan ist, aus der einen tatsächlich wieder einen telekommunikativen Zweck zuzuführen. Videochat, Skype, whatever. Irgendwie
Podcasting aus der Telefonzelle.
Hm? Unter Umständen, also wenn du da fünf Leute reinbringst, das könnte sehr warm werden.
Interessant werden.
Ja, ja, wie gesagt, I've seen enough hentai to know where this is going.
Fünf Leute in der Telefonzelle?
Oh, ich glaube, es geht
und
der Weltrekord ist höher.
Echt? In der Telefonzelle?
Ja, es gibt für alles einen Weltrekord und einen Fetisch, es ist grausam. Awesome, meine ich. Nicht grausam, awesome.
Genial.
Ja, und aus der zweiten gibt es die grandiose Idee, da mal eine Dusche reinzubauen.
Zum Beispiel?
Weil es geht.
Genau. Ja, und
oder es ist noch nicht festgestellt, ob es nicht geht. Also solange es noch nicht festgestellt ist, dass es nicht geht, geht's.
Also es wäre dann auch wieder eine Kombination mit den Hackerspaces Design Patterns. Da steht auch drin, ja, das ist eine coole Idee, eine Dusche zu haben, wenn man mal irgendwie Leute über längere Zeit da haben will, damit die geruchstechnisch nicht anfangen, andere Leute zu belästigen. Und dann kann man das so, könnte man das auch als Projekt kombinieren mit den Design Patterns zum Beispiel.
Genau. Was haben wir noch Cooles?
Was gibt's noch?
Also wir haben eine Pick-and-Place-Maschine hier, also eine richtig große, wie sie auch in der Industrie eingesetzt wird, um Leiterplatten zu bestücken, also um die ganzen vielen kleinen Kekse draufzulegen. Die haben wir mal geschenkt bekommen, weil die über war. Und dann hat jetzt sich ein Mitglied da sehr intensiv mit beschäftigt, die komplett auseinandergebaut, gewartet, geputzt und so weiter. Jetzt mangelt es noch an kleinen Dingen.
Genau,
Druckluft.
Ja, letztes Mal war sie im Internet-Relay-Chat.
Ja, also man kann auch mit ins Internet und chatten. Also es ist wieder der kreative Umgang mit der Technik und artfremde Benutzung.
Genau. Ja. Dafür war die garantiert nicht gedacht.
Hm. Ja.
Ja, also es gibt auch viele Dinge, die einfach mal überlegt werden, könnte man sowas machen, was zum Beispiel vor einer Weile mal stark diskutiert war einfach mal zu versuchen, ein komplett Peer-to-Peer-basiertes verteiltes Dateisystem zu bauen, um sowas, so proprietäre Lösungen wie Dropbox abzulösen, zum Beispiel.
Genau, also und alles, was die Leute hier halt herschaffen, ist prinzipiell erstmal ein Projekt, wo andere Interesse dran haben könnten. Ich habe mir zum Beispiel jetzt vor kurzem so einen RFID-Laser mal angeschafft, um zu schauen, was da so geht. Bin damit aber noch nicht weitergekommen, aber prinzipiell
vielleicht geht es. Du Leuten mal sagen, dass du einen RFID-Laser hast.
Ich habe einen RFID-Laser.
Ja.
Ich habe Karten, die man auslesen kann.
Ich habe einen RFID-Laser dabei.
Ja.
Genau, also tatsächlich wollte ich das auch heute auch machen. Und genau, solche Sachen kommen dann halt einfach. Leute haben Ideen, wo noch was zu entdecken gibt oder was man einfach machen könnte mit dem, was da ist.
Also Tools und Ideen.
Ja. Genau, und Ideen, also, und die Sachen vereint, ist einfach Gewinn.
Also es ist einfach auch immer total krass zu sehen, wie schnell einfach Dinge zusammenkommen. Also ein Beispiel, ich habe am letzten Tag der offenen Tür die Kasse und die Bar gemanagt. Und dann standen wir mittags da und haben unsere Essensmärkchen nicht mehr gefunden, weil im Hof unten haben Leute gekocht und gegrillt und da wollten da Essen ausgeben und oben wollten Leute Essen kaufen, aber wir hatten keine Märkchen, um den Leuten unten klarzumachen, dass dass jetzt oben Leute was gekauft haben. Und da sind einfach ein paar Leute spontan auf die Idee gekommen, wir nehmen jetzt einfach farbige LEDs und stellen oben und unten so einen LED-Tester auf, wo man einfach die LEDs reinstecken kann und gucken kann, in welcher Farbe die leuchten.
Natürlich
und dann
muss man den LED-Tester erstmal selber bauen, weil sowas gibt's ja nicht.
Und dann sind einfach Leute hergegangen und haben innerhalb von 10 Minuten zwei so LED-Tester gebaut, haben die uns hingestellt und wir hatten dann drei Schüsseln mit unterschiedlich farbig leuchtenden LEDs und das waren unsere Essensmarken und das hat die komplette Veranstaltung lang funktioniert.
Und die Leute fanden das super geil.
Und die Leute fanden das super toll. Und später haben wir dann tatsächlich noch normale Essensmarken bekommen, haben die aber überhaupt nicht verwendet, weil das andere System eigentlich viel cooler war.
Ja, auf jeden Fall.
Und so, also ja.
Geht halt nur einmal.
Für wen ist denn jetzt so ein Hackerspace? wenn ich sage, ja, ich mag so Technik, soll ich einfach mal vorbeigucken?
Klar.
Also du musst auch nicht unbedingt Technik jetzt explizit mögen. Du kannst
oder
einfach
Kunst
vorbeikommen
oder
Leute. Ja, also wir haben auch Mitglieder, die sind Architekten. Wir haben Mitglieder, die haben eigentlich sonst gar nicht großartig viel mit Technik zu tun.
Lehrer, einer sitzt hier am Tisch.
Unter anderem, ja.
Wobei ich glaube, ich habe was mit Technik zu tun.
Ja.
Ein bisschen.
Werbetexter.
Ja, genau. Also unser ehemaliger erster Vorstand war Werbetexter. Also wir haben diverse Leute, die sich mit diversen Themen beruflich beschäftigen oder privat.
Mit ihm hatten wir auch mal ein Interview. Ich weiß nicht mehr, in welcher Radiotux.
Das muss man nochmal raussuchen. Aber
klar, das war also recht am Anfang vom Check noch.
Genau, da haben wir
das
auch schon.
Das war, glaube ich, 96 oder so. Irgendwas um die 100 rum, glaube ich.
Genau, können wir auch nochmal in die Show Notes stellen.
Ja.
Okay, habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt, was jetzt noch so wichtig wäre?
Mal über die Show Notes
sprechen. Am Hackerspace, entweder am Phänomen an sich oder hier.
Also ich finde es immer wieder interessant, wie hier eine ähnliche Art von Humor und eine ähnliche Sprache entsteht, wenn man längere Zeit mit so einer Peer Group zusammen ist und zusammenarbeitet.
Also lacht über die gleichen Witze.
Ja, hier gibt es teilweise wirklich so Insider, es gibt Insider-Witze, es gibt irgendwie Sprachwendungen, es gibt Dinge, die Außenstehende einfach nicht verstehen, die für uns aber selbstverständlich sind.
Ja, ich glaub, das ist aber in jeder Gruppe. Die Abgrenzung der Subkultur durch die eigene Sprache.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe da jetzt neulich im Internet was super Cooles gelesen. Männer socialisen, indem sie sich gegenseitig beleidigen, das aber nicht so meinen. Und Frauen socialisen, indem sie sich gegenseitig Komplimente machen, das aber auch nicht meinen.
Interessant.
Oh mein Gott, das macht total Sinn.
Auf einmal macht alles Sinn.
Oh shit, jetzt. Oh.
Ja. Das erklärt auch, warum hier so viele deine Mutter-Scherze laufen.
Ja, auf jeden Fall.
So socializing.
Ja.
Doch, das macht total Sinn.
Also. Deine Mutter macht dir Komplimente im Shakespeare.
Und das, mit der eigenen Sprache oder so war, das ist wirklich so. Ich habe ja mal für meine Diplomarbeit hatten wir eine Gruppendiskussion, die wurde transkribiert, also quasi in verschriftlicht, und meine Freundin hat es gelesen und da muss ich übersetzen.
Ja, nicht nur so Außenstehende, die nicht aus dieser Subkultur kommen, sondern tatsächlich auch Leute, die in anderen Hackerspaces aktiv sind und mal bei uns zu Besuch sind, die gucken einen dann mal an und fragen dann, ja, was hat er gerade gemeint?
Ja, also wir sind hier teilweise schon sehr speziell, aber das sind dann andere Hackerspaces auf ihre Art auch wieder.
Mhm. Natürlich. Ja, klar.
Aber man kommt da sehr schnell rein, und wenn man ich glaube, dieses Befremden, was meinen die jetzt damit, gibt es ja auch in zwei Variationen. Einmal, was hat er gesagt, ich verstehe das nicht, oder
hat er mich gerade beleidigt?
Oder auf der einen Seite, was meint er jetzt? Also das kriegt man ja auch raus.
Ja, klar, natürlich. Und ich meine, wenn man da offen durch die Welt geht und einfach mal nachfragt, dann bekommt man hier auch meistens eine sinnvolle Antwort. Vielleicht ein bisschen blöd, vielleicht ein bisschen auf dieselbe Art und Weise, wie
alles hier läuft,
aber
aber ich denke, das ist ganz normal in Subkulturen.
Denke ich auch.
Passiert einfach.
Ja, so wenn jemand daran interessiert ist, also am Hackerspaces im Generellen, am Check im Speziellen, einfach vorbeikommen, ist absolut kein Problem.
Ja.
Auf unserer Website im Wiki steht auch dran, wann hier auf ist und wann nicht.
Genau.
Oder man ruft an, oder noch besser, man schreibt auf unsere öffentliche Mailingliste und fragt, ob jemand da ist.
Mhm.
Ansonsten Wochenende ab mittlerem Nachmittag bis Nacht durch ist eigentlich.
Ich würde sagen, ab Freitag 15 Uhr bis sonntags nachts oder montags morgens um 1, 2 würde ich schon sagen, sind hier noch Leute da, durchgehend.
Und ansonsten eigentlich jeden Tag unter der Woche ab 7.
Genau. Wenn im Notfall Internet Relay-Chat, dann bekommt man asynchrone Meldungen auf jeden Fall zurück.
Und wenn man nicht hier in Stuttgart und Umgebung ist, dann auf
einfach
Hackerspaces.
Sein lokalen Hackerspace anquatschen oder seine Technologie.
Die funktionieren alle ähnlich, also einfach mal
sind alle
auf die Webseite gehen, gucken, wann die aufhaben, vorbeigehen.
Ja, die Leute
gucken, ob man
eigentlich
zusammenpasst.
Alle sehr ähnlich, und das Grundprinzip basiert ja auf den Patterns. Also man kann so, auch wenn man jetzt in einen komplett anderen Hackerspace kommt, erstens ticken die Leute gleich, weil sie sind im Groben aus der gleichen Kultur, also Hacker, und bauen ihren Hackerspace mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch auf den Patterns auf, also weiß man, wie schon mal die groben Dinge funktionieren, und für die Details, da ist man dann sehr schnell drin.
Genau.
Ja.
Okay.
Haben wir sonst noch was?
Wer noch mehr über Hackerspaces erfahren will, natürlich Hackerspaces.org, eine Anlaufstelle. Es gibt auch einen Chaos Radio Express Podcast, der auch nochmal so ein bisschen in die Philosophie von Hackerspaces eintaucht. Auch da kann man noch weiter reinhören, wenn man einen Podcast mag. Es gibt auch sicher noch viele andere Podcasts, die sich mit diesem Thema mal beschäftigt haben. Wir haben jetzt eher so ein bisschen das Arbeiten. Was gibt es hier für Projekte? Was ist das Besondere am Lernen in Hackerspaces? Was kann man daraus auch vielleicht übertragen in die normale Arbeitswelt oder die normale Schul- Universitätswelt? Und ja, ich würde sagen,
man muss es auf jeden Fall mal erlebt haben. Also
Genau. Schaut
euch einen Hackerspace an.
Genau, deinen lokalen Hackerspace, egal wer der jetzt gerade ist. Wichtig ist halt der erste Schritt sozusagen, also dass man einfach mal sich zusammennimmt und sagt, okay, jetzt habe ich es genug vor mir hergeschoben, jetzt gehe ich halt einfach mal hin. Entweder man wird halt enttäuscht und lässt es dann halt für immer oder man findet es cool. Also es gibt nicht viel dazwischen, denke ich.
Ja, also was man halt nicht machen sollte, ist dann herkommen und dann irgendwie still in der Ecke stehen und funktioniert meistens nicht. Also einfach mal herkommen, irgendwie Leute ansprechen und sagen, hallo, ich bin neu hier, weil man kennt ja eigentlich auch prinzipbedingt nicht alle, die sich immer hier zu allen Zeiten aufhalten. Deshalb kann es ja sein, dass jemand schon wochenlang mit oder monatelang Mitglied ist, ohne dass man den jemals gesehen hat, weil er einfach immer zu anderen Zeiten da ist.
Also ich habe es teilweise auch, dass ich Leute frage, wer bist du denn? Und dann sagen die, ja, ich habe letzte Woche schon mit dir gesprochen und du hast mir eine Tour gegeben.
Das liegt dann aber, glaube ich, an dir.
Ja. Nein, Quatsch. Ja, das liegt an den über 9000 Leuten, die hier unterwegs sind.
Ja, also ich denke, das ist einfach... Ich bin nicht vergesslich. Ich denke, das ist einfach wichtig, wenn mal Leute herkommen und sich das angucken wollen, dass sie dann halt einfach auch mal kurz Bescheid sagen, dass sie neu sind, damit man auf sie eingehen kann, weil das einfach nicht so selbstverständlich ist.
Genau.
Ja.
Socialized und werdet socialized. Genau.
Auf jeden Fall.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Deckel drauf. Die meisten, die hier am Tisch sitzen, werdet ihr auch in anderen Podcasts von Radio Tux mal wieder hören. Vielleicht hören wir auch den Jan irgendwann mal in einer anderen Ausgabe wieder.
Relativ wahrscheinlich hören wir den wieder.
Wir produzieren ja dieses Format hier so alle 2 Monate ungefähr. Nächstes Mal dann versprochen die Weiterführung des IT-Security-Themas. Und wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt uns einfach eine Mail, info@radiotux.de oder geht in den Blog bei den Kommentaren. Dann postet da was rein, wenn er sagt, wir haben, wir haben eine riesen Themenliste, die wir gerne abarbeiten wollen, wir haben bloß nicht so viel Zeit, deswegen schaffen wir es gerade nur so ungefähr alle 2 Monate mit einem neuen Binärgewitter. Wöchentlich gibt es aber noch unsere Talk-Sendung, auch auf die kann man nochmal featuren, und wenn ihr wollt, dass wir immer fleißig Pizza essen können vorher und fleißig podcasten, dann erwägt doch uns per Flatter oder sowas etwas zukommen zu lassen. Aber wir leben auch gerne mit vielen guten oder auch kritischen Kommentaren.
Ja, also Kommentare sind auf jeden Fall auch wichtig.
Also kritisch muss nicht ungut heißen.
Deswegen habe ich es ja auch genauso formuliert.
Konstruktive Kritik ist ja auch gut, damit man Sachen einfach mal besser
machen
kann.
Gute Kritik ist gut.
Nein, konstruktive Kritik ist gut.
Konstruktive Kritik ist konstruktiv.
Ja, jetzt wo du sagst, macht's
Sinn. Auf einmal macht alles Sinn.
Ja. Das war's. Radio Tux, Binärgewitter, Ausgabe 3. Wir hören uns in 4 oder in einer der anderen Episoden wieder.
In einem Universum in deiner Nähe.
Richtig.
Genau.
Also.
Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Jo, und tschüss dann.
Ciao. Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.